PPR, Superflex, Titan Premium, Jamar Chase oder Justin Fields?
Justin Fields.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, so, heute sind wir mal ein bisschen früher dran, sogar mit unserer Aufnahme. Wie fühlt sich da an für dich?
Ja, Aufnahmezeit ist okay, weil ich Zeit habe, ich mir am Wochenende den Finger fast abgeschnitten habe. Ja, und ich habe dann die Zeit, um die Zeit zum Football zu überbrücken, habe ich dann schön in der Notaufnahme verbracht. Und ich war dann pünktlich zum Football auch wieder raus. Also von daher war es dann noch okay.
Dann war es halb so wild, gell? Das größte Problem ist, bin ich rechtzeitig zur Red Zone zu Hause? Ansonsten gibt es keine Probleme.
So ungefähr, ja.
Ja, passt. Ansonsten, ich meine, NFL, wir hatten ja am Wochenende quasi unser Real-Fan-Football-Aufeinandertreffen, Divisionsduell Nummer 1, Seahawks gegen die Niners. Ich war eigentlich nur sauer die ganze Zeit. Ich kann das echt nur noch schwer ertragen, ehrlicherweise. Jimmy Garoppolo hat ja sogar ziemlich gut angefangen und dann ging es stetig bergab. Die Niners haben nicht eingecashed, eigentlich die erste Halbzeit dominiert und dann, als es schon 7-7 zur Halbzeit stand, wusste ich, das fahren die aber sowas von an die Wand.
Ja, also ich dachte tatsächlich auch nach dem ersten Viertel, das gibt richtig Dresche, beziehungsweise nach den ersten Minuten, das war ja schon katastrophal, aber dann hat sich das nicht zuletzt durch Trenton Cannon auch zum Guten gewendet, oder? Was sagst du zu ihm? Special Team of the Week?
Ja, ganz klar, der Typ, ich bin überrascht. Die Niners haben unter anderem Kerryon Johnson entlassen, weil sie Platz gebraucht haben und Trenton Cannon ist noch am Roster. Ich kann es jetzt nicht genau erklären, warum ich einen Special-Teamer behalte, der die Touchback-Regel nicht kennt. Also, die halt wirklich, die kenne ich. Ich bin kein Footballspieler, aber ich weiß, dass du nicht einfach auf einen Ball, der an der 2-Yard-Linie liegt, einfach dich drauf wirfst und mit dem in die Endzone rollst. Also wie dumm, sorry, aber wie dumm kann man denn sein? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, das war schon relativ witzig.
Das ist unfassbar. Also ja, Wahnsinn. Genau, und damit ging es eigentlich los. Dann hier, dass du den Panther die Field Goals kicken lässt, finde ich auch stark. Das war auch eine Leistung.
Ja, gut.
Und ja.
Ja, da musst du eigentlich dann dafür gehen, ne? Statt mit dem Panther aus 40 plus Yards zu schießen. Also, ich weiß ja nicht.
Ja, und die da kannst du ja auch doch dann dein Third Down Call setzt du doch dann eigentlich schon mal so auf, dass du halt ein kurzes Fourth Down vielleicht nur noch hast und spielst halt von Anfang an mit 4 Downs. Naja, wie gesagt, unser Coaching-Staff ist nicht mehr ganz, ja. Ich weiß gar nicht. Kann ich einfach nicht mehr ganz nachvollziehen, was da so vor sich geht.
Tja.
Coacht auf jeden Fall, um nicht zu verlieren. Und schafft's dann. Halt erst recht. Aber ja, mal sehen. Trey Lance Season hat begonnen. Wir sprechen ja heute über die Rookies, wie sie sich bisher so gemacht haben in den ersten Wochen. Da können wir auf jeden Fall auch über Trey Lance sprechen. Jetzt haben wir es beide in Vollzeit gesehen, seine erste Halbzeit. Daher da auch nochmal ganz spannend. Und ja, bevor wir aber da einsteigen, haben wir zwei Hörertrades und eine Frage, die wir mit reinnehmen in die Folge. Und da würde ich sagen, wir starten mal mit einem größeren Deal. Da wurde sich dein Liebling gesichert. Najee Harris wurde gekauft. Und zwar für J.K. Dobbins, Ramondre Stevenson, einen 22 First, einen 23 First und noch zwei 22 Thirds. Und ich sag mal so, aus meinem Gefühl raus, ist natürlich schon ein ganz schöner Preis, der da hingelegt wurde für Najee. Bist du da sogar als großer Najee-Stan, bist du da noch bereit, so viel zu bezahlen für ihn?
Ich glaube, das ist schon, das ist schon so ein Preis, wo man halt wirklich, also wo ich selbst als Nagi-Besitzer auch ans Überlegen käme. Allerdings muss man auch sagen, hier, also ich nehme mal an, also das weiß ich nämlich nicht, aber ich nehme mal an, dass derjenige, der Nagi hier kauft, Contender ist und sagt so, ich muss jetzt, oder ich will jetzt gewinnen, so, und dann kann man es nachvollziehen, warum der Trade so gemacht wird. Natürlich ist das eine Menge Holz, aber andererseits, ja, wenn das nachher zwei späte Picks sind und ja, wer weiß, wie Dobbins nächstes Jahr aussieht, sollte zwar wieder fit sein, aber you never know. Stevenson im Doghouse und dann zwei Drittrunden-Picks. Also man kann auf jeden Fall diesen Trade rechtfertigen.
Also gerade in PPR-Formaten muss man halt schon sagen, dass man sieht, dass Najee auf einem ganz anderen Level ist als ein J.K. Dobbins. Dobbins sieht keine Targets in Baltimore, das wird sich auch nicht ändern. Und Najee sieht Targets ohne Ende in Pittsburgh. Von daher, ich verstehe es irgendwo schon. Es ist halt super, super viel Kapital, das er da investiert. Und vielleicht ja auch ein Ticken. Jetzt finde ich vielleicht noch ein bisschen einen anderen Running Back umgesehen dann, ohne jetzt hat diese Top 5 Upside. Aber gut, mit Najee auf der Position brauchst du dir, wenn er sich jetzt halt nichts tut, die nächsten Jahre keine Gedanken machen.
Nee, genau, du hast jetzt eigentlich, ich sag mal ausgeklammert, was in Pittsburgh so passiert, aber können die Umstände für Najee wirklich viel schlechter werden? Ich glaube jetzt mal nicht unbedingt. Und dementsprechend hast du da wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre einfach einen guten Running Back. Einen gut produzierenden Running Back vor
Ja.
allen Dingen. Ja.
Ja, ob es 5 Jahre werden, das ist immer
Ja,
schwierig zu sagen,
natürlich.
natürlich auf der Position, aber trotzdem, klar, ich meine, so lange läuft schon sein
Genau, genau.
Rookie-Vertrag irgendwie. Das ist, der wird schon einiges abreißen in der Zeit, gehe ich mit. Daher völlig okay, hoffentlich wird es dann auch belohnt. Najee ist halt als Rookie ein Win-Now-Asset. Das ist einfach eine schöne Kombination. Da kann man auch als Contender dann in einen jungen Spieler investieren. Zweiten Deal, den wir dabei haben, hat uns der höhere Swiss Guy geschickt und der ja, geht in Rebuild oder verfestigt sein Rebuild und tradet weg Kenny Golladay, George Kittle und Zach Moss und bekommt dafür Chase Claypool einen 23 First und einen 22 Second. Und ja, ich muss sagen, ich bin ein großer Chase Claypool-Fan. Es tut zwar weh, der Pittsburgh Offense zuzuschauen und es ist schwierig, irgendwie, ja, Claypool in Redraft aufzustellen oder als Contender aufzustellen, weil einfach Big Ben es nicht mehr gebacken bekommt, ihn als Wide Receiver und Deep Threat richtig zu featuren. Aber ich glaube ans Talent in dem Fall. Er sieht gut aus und er sieht auch nach wie vor im Prinzip ja die Targets. Die Qualität der Targets ist halt leider überschaubar. Aber wenn Pittsburgh hier wirklich was machen kann nächstes Jahr, ich glaube auch wirklich, dass Juju dann endgültig weg ist im Sommer, dann könnte das ein sehr schönes, so ein kondensiertes Receiving Game werden mit Claypool, Najee und Deontay über die nächsten Jahre. Von dem her bin ich ein großer Fan von ihm und Kittle mag ich natürlich, aber wenn ich den Gegenwert bekomme, gerade aus der guten 23er Klasse, dann finde ich das völlig in Ordnung. Verstehe auch die andere Seite, die sagt, Golladay und Moss sind Qualitätsspieler jetzt in diesem Jahr, aber ja, overall sage ich als Rebuilder ganz solider Deal.
Ja, ich würde halt Kittel im Moment nicht verkaufen. Das ist halt mein Problem hier. Also grundsätzlich vom Preislichen her würde ich da schon zustimmen und hoffen einfach, dass Juju weg ist. Ich meine, man weiß nicht, ne?
Ja,
Das
man weiß
haben
es
wir
nicht.
dieses Jahr schon
Klar.
gedacht, aber kam dann letztlich doch anders. Und ja, für die Waffen wäre es natürlich schon einfach das Beste. Dann wüsste man, woran man ist. Ja, wie gesagt, Kittel geht, also ist aktuell ist ein First-Round-Pick quasi, was wir hier haben. auch wahrscheinlich der angemessene oder faire Preis, aber dafür würde ich halt Kittel nicht abgeben, ne? Zumal er dir als Rebuilder im Moment auch keine Punkte liefert, ist es sogar so, dass du ihn behalten kannst, bis er wirklich mal wieder 2 Wochen produziert, 3 Wochen produziert und dann kannst du drüber nachdenken, ihn zu verkaufen. Aber im Moment ist es eigentlich wirklich der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um ihn zu verkaufen.
Ja, das kann natürlich, klar, gebe ich dir recht, Kittels Wert kann relativ schnell wieder steigen. Andererseits sei auch, ja, wo geht Kittel dieses Jahr oder wo geht Kittel nächstes Jahr in Startups? Das ist schon die Frage. Man muss jetzt halt hier Trey Lance haben wir gesehen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Kittel dieses Jahr jetzt nochmal dieser absolute Unterschiedsspieler auf Tight End sein wird. Oder ist schwer vorzustellen aktuell.
Ja, aber ich sag mal, schlechter kann es ja nicht mehr aussehen. Und wenn er, ich sag mal, wenn er dann in der zweiten Saisonhälfte, ich meine, er ist jetzt auch die ganze Zeit angeschlagen, was man so liest und hört, aber wenn man jetzt dann vielleicht davon ausgeht, Bye Week und dann vielleicht setzt er nochmal ein Spiel aus und dass er dann wirklich wieder fit wird und dann nochmal ein paar Leistungen liefern, die Hoffnung auf mehr machen, dann denke ich schon, dass er immer noch irgendwo in der vierten Runde spätestens dann auch geht in eines deines Startups.
Ja, dann hätte vielleicht schon der weitere Second Rounder nochmal ein First werden können. Oder du bekommst zumindest noch ein Second on top, zum Beispiel. Oder kannst ja Moss behalten, wie auch immer. Gebe ich dir schon recht. Das ist natürlich ein valider Punkt. Gerade weil man sagt, es stimmt natürlich, Kittel im Moment macht dir noch nicht so viele Punkte. Und dann, wenn er es macht, dass es dir wehtut, sozusagen als Rebuilder, dann kannst du auch besser verkaufen. Das ist schon valide. Hättest du Angst davor, dass Moss signifikant an Wert verliert jetzt?
Ja, gut, also aktuell lebt er halt sehr von seinen Garbage-Time-Touchdowns. Buffalo zerlegt die Gegner halt meistens innerhalb von 3 Quartern. Ich meine, so Teams wie Houston oder Washington und wen sie nicht da alles hatten, gut, das sind jetzt auch nicht so starke Gegner. Und dann, ja, laufen selbst sie den Ball, ne? Und also bei Moss finde ich es schon auf jeden Fall valide, den zu verkaufen. Also das kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn man sagt, okay, Zach Moss glaube ich nicht dran, ich glaube nicht an die Buffalo Offense, also ich glaube nicht daran, dass sie laufen, beziehungsweise dass ein Running Back da viel Wert hat. Und wenn man dann einen vernünftigen Preis für ihn erzielen kann, dann sehe ich schon, warum man ihn verkaufen will.
Ja, überall, also so overall auf den Deal nochmal geschaut, muss man auch sagen, Claypool, dass da der Wert jetzt komplett durch die Decke geht, ist ja auch super unwahrscheinlich. Also es war eigentlich kein Need, diesen Deal jetzt wirklich zu
Nee,
rushen. Ja, das ist halt so ein bisschen.
Golladay halt auch, ne? Gleiches Thema eigentlich auch, eigentlich, ich sag mal, am unteren Ende. Gut, er hat jetzt ein gewisses Alter, aber ja, der hat halt schon, wir haben gesehen, was er machen kann, wenn er topfit ist. Und ich glaube auch, er muss sich halt in der Giants Offense erstmal zurechtfinden, dadurch, dass er halt die Preseason auch zu großen Teilen verpasst hat. Und da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es in der zweiten Saisonhälfte nochmal ein bisschen besser wird. Also für mich auch eher jemand, den ich vielleicht mal kaufe, als ihn zu verkaufen. Also ja, alles in allem, wie gesagt, glaube ich schon, dass man hier hätte mehr rausholen können, aber es ist jetzt kein schlechter Deal.
Bei Kenny muss man ja auch sagen, ich habe dir heute noch die Deep Passing Grades oder so einen Ausschnitt aus den Deep Passing Grades von PFF geschickt. Und Danny Dimes ist einfach, und das hat er ja in den letzten Jahren schon gezeigt, einfach ein guter Deep Passer. Und Kenny ist jetzt fit. Steppert ist weg, Slayton ist gerade nicht fit. Und ja, da ist natürlich jetzt die Opportunity für Goller, der erst recht da.
Ja, wobei die jetzt beide schon wieder trainiert haben, ne? Also,
Ah,
die
okay,
sollten dann auch
gut.
demnächst
Die
wiederkommen.
sind jetzt noch. Okay, naja, gut. Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, Goller, du hast doch einen validen Punkt, dass das ganz gut, dass das ja sich besser entwickeln könnte die nächste Zeit. Mal sehen. Auf jeden Fall am Ende, glaube ich, in Ordnung. Ich hoffe einfach, Claypool entwickelt sich wie erhofft und dann sieht der Deal, ja, sage ich mal, in 2 Jahren sowieso sehr, sehr gut aus. Okay, so viel zu dem Thema. Und dann haben wir noch eine zusätzliche Frage. Das ist jetzt kein Trade, aber eine Frage von dem Hörer war, wie oder was halten wir von Neustarts in Dynasty League? Also beispielsweise einen neuen Startup Draft nach 5 Jahren. Und ja, einfach mal die Frage an dich. Was hältst du davon?
Nix. Also, ja, das ist halt, ich sag mal, verstehe ich nicht, warum sollte man es machen? Da muss man halt keine Dynasty spielen. Die Sache ist doch letztlich irgendwo, also man hat immer einen gewissen Zyklus für ein Team. Haben wir ja nun auch schon oft drüber gesprochen. Rebuild, Win Now, Retool vielleicht. Und was ist, wenn ich jetzt ich war jetzt 2 Jahre lang im Rebuild und mache jetzt mein Retool vielleicht ein Übergangsjahr und dann draftet meine Liga auf einmal neu, wo ich kurz davor stehe, praktisch erfolgreich zu werden, sag ich mal, dann ist doch für den Arsch. Ne? Also das kann, wer soll das wollen? Die Leute vielleicht, die ihr Team vor die Wand gefahren haben und sich irgendwo in einer aussichtslosen Lage befinden, das mag sein, aber das Problem ist, wenn die das Team einmal dahin gefahren haben, dann wird es beim zweiten Mal wahrscheinlich nicht besser. Da können sie so oft neu draften, wie sie wollen. Und
ja, das könnte natürlich sein.
Einzig, und das dazu noch, ein letzter Punkt, Alternative wäre eine sogenannte Empire League. Es funktioniert im Prinzip wie eine Dynasty League, nur wenn jemand die Liga zweimal in Folge gewinnt, oder zweimal gewinnt allgemein, dann ist die Liga quasi vorbei und dann wird neu gedraftet. So, das heißt also, jeder kann das praktisch, also ich spiele so eine Liga, Grüße an die Jungs, wir haben so eine Niedersachsen-Liga und da haben wir das so gemacht. Und Grüße an die Jungs da aus der Liga.
Geil.
Und es gibt halt auch jedes Jahr, also wir haben auch ein Buy-in und praktisch jedes Jahr geht ein Teil des Buy-ins in diesen Empire-Pot. Und derjenige, der es dann nachher beendet, also die Liga zweimal gewinnt, der gewinnt dann auch den Pott. So, und das finde ich, dann da weiß es jeder, da kann jeder mit planen. Und wenn einer sieht, okay, der Spieler XY hat jetzt einmal gewonnen und hat ein saugutes Team, dann überlege ich mir vielleicht, okay, ob ich dem jetzt noch das letzte Win-Now-Asset hintrade oder ob ich mit meinem Team jetzt noch ein Jahr warte oder vielleicht doch jetzt angreife, weil um ihm Konkurrenz zu machen, halt, das bringt nochmal eine andere taktische Komponente mit rein. Das wäre meine Alternative, wenn man das machen will.
Ja, ich kann dir da an sich jetzt gar nicht, kann da gar nichts mehr dazu sagen. Ich halte es dann sowieso schwierig. Wann sagt man dann von vornherein, dass es nach 5 Jahren passiert? Sagt man dann zwischendrin ja nach diesem Jahr? Das ist irgendwie, finde ich, komisch. Von dem her würde ich auch davon abraten. Aber das mit der Empire Liga ist echt geil. Also das kann sich noch gar nicht. Und überlege ich mir fast, ob man da nächstes Jahr in der Offseason auch nochmal was startet. Können das nächste Ding machen nach dem Best Ball Dynasty Ligen, die wir jetzt schon machen müssen. Im Februar, März oder so, können wir uns dann auch nochmal dem Thema Empire widmen vielleicht.
Wenn wir mit dem Pace weitermachen, dann haben wir nächstes Jahr 30 plus Ligen.
Ja, das ist, aber Bestball ist ja entspannt. Es muss wenig machen.
Ja, gut.
Das stimmt. Ja, nee, aber sehr geil. Okay, wie gesagt, ich halte aber von der generellen Idee, da was zu machen, dann. Ohne diesen zusätzlichen Anreiz ist das, glaube ich, wirklich Quatsch. Da gibt es bessere Systeme dann.
Ja, welchen Sinn soll das haben?
Ich glaube, da geht es um die Ausgeglichenheit halt ein bisschen, um die wiederherzustellen. Aber was, das bestraft natürlich das, wenn du Dynasty gut gespielt hast, dann wirst du bestraft. Und das ist ja eigentlich ein Quatsch.
Ja, total.
Genau. Okay, passt das dann dazu. Und damit sind wir schon bei unserem heutigen Thema an sich. Und da freue ich mich sehr drauf, freue mich schon die ganze Woche drauf, dass wir das machen können. Wir haben die erste Rookie Watch Folge jetzt hier nach Woche 4 und können mal ein bisschen sprechen, jetzt halt nicht zu zahlenbasiert und jetzt alles nicht zu sehr ja, ins Detail zerlegt, aber ein bisschen, wie haben sich die Rookies gemacht, bei wem zeigt der Pfeil für uns so seit dem Draft denn nach oben, bei wem nach unten vielleicht, oder was sind so unsere ersten Eindrücke? Da gehen wir die ersten zwei Runden nach Dynasty ADP, Rookie ADP im Mai von DLF durch, und dann haben wir noch ein paar Honorable Mentions am Ende. Und ich würde sagen, wir starten einfach sofort rein, und der erste Mann war natürlich, also klar, es sind Superflex-Rankings, war natürlich Trevor Lawrence, der Nummer 1 Pick der Jacksonville Jaguars. Ich meine, mittlerweile wissen wir auch noch mehr über Urban Meyer und die Organisation der Jags. Es ist echt hart. Wir wissen auch schon was über Trevor Lawrence ein bisschen. Der also sieht wie ein Rookie-Quarterback aus. Es gibt Hochs und es gibt Tiefs. Und was denkst du denn im Nachhinein? Ist er immer noch dein Nummer 1 Pick, wenn du jetzt einen Rookie-Draft machen darfst? Ja oder nein?
Ja, ich glaube schon. Also gut, das Einzige, was mich halt abschrecken würde, wäre Urban Meyer als Coach.
Ja.
Ja, aber ich glaube mal, also glaubst du, dass er die Saison in Jacksonville beendet?
Nee, ich glaube, dass der, also in 2, 3 Wochen ist das Thema durch.
Das hoffe ich auch.
Ich kann mir nur vorstellen, dass das wirklich super teuer ist, den zu feuern. Also diese Mitteilung da von Chad Kahn, von wegen, er hat das ja jetzt mit Urban besprochen und dass das nicht geht und so, das ist ja, also wie mit einem Kind irgendwie, und denkst du so, also du kannst, das ist ja eine Erniedrigung vor der gesamten Öffentlichkeit. Das kann es nicht bringen. Und ich glaube, also ich hatte den Eindruck, das sollte dazu führen, dass Urban Meyer einfach von sich aus geht. Und das hat aber irgendwie jetzt bisher zumindest nicht geklappt. Aber es ist eine Frage der Zeit, glaube ich.
Ja, also keine Ahnung, das ist so ein riesiges Affentheater. Also für Jacksonville, also für die Franchise wäre es das Beste, für Trevor Lawrence wäre es auch nicht schlecht. Und ja, das ist einfach, das kann man niemandem mehr erzählen, das ist doch alles totaler Wahnsinn. Ja, aber gut, genug davon. Dann zu Trevor Lawrence. Also, ja, wir haben jetzt 4 Spiele gesehen. Es ist halt gerade, find ich, bei Quarterbacks, es ist halt eine extrem kleine Sample Size. Und am Anfang musste Lawrence, oder haben die mit Lawrence, die sind halt im ersten Spiel rausgekommen mit dem Rookie Quarterback und haben den Ball über 50 Mal geworfen. Das muss man sich mal, reinziehen. Das ist halt schon, wie gesagt, das ist irgendwie total absurd, finde ich. Auch selbst mit einem Talent wie Lawrence ist das einfach totaler Wahnsinn. Und ja, das ist eine Geschichte. Dann hat er halt seine 3 Turnover produziert, selbst gegen Houston halt. Aber es ist halt, wie gesagt, ein Rookie-Quarterback im ersten Spiel. Ja, und dann muss man sagen, also die Würfe an sich, und was mir jetzt Mut macht, die Würfe an sich sehen alle sehr gut aus. Er hat halt teilweise, merkt er halt, okay, das Spiel ist wesentlich schneller als im College. Du kannst dir nicht 500 Jahre warten und dann den Ball noch, weil du so einen guten Arm hast, einfach dann noch hinfeuern und dann kommt er an. Sondern du musst halt schon ein bisschen zackiger spielen. Und ich glaube, daran muss er sich jetzt gewöhnen. Und daher kommt auch der Growing Pain. Und ja, sie haben jetzt ja auch wie über die Zeit und jetzt gerade auch gegen die Bengals immer mehr sind davon weggegangen, ihm so viele Pass-Attempts zu geben, was auch mit dem Game-Script natürlich zu tun hatte.
Klar,
Sie lagen hier 14-0 in Führung, aber sie haben ihn auch mehr als Rusher eingesetzt und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, also einmal aus Fantasy-Sicht, aber auch fürs Spiel. Er war als Rusher effektiv und ja, er ist halt eine Waffe, ne? Der hat halt, also der kann halt laufen und dementsprechend. Das hat mir alles gut gefallen. Ich habe mir jetzt auch noch mal einen Gamefilm vom Spiel gegen Denver angeschaut, von hier JT O'Sullivan. Kann ich also nur empfehlen. Denn so eine, ich glaube, eine Viertelstunde geht das Video und da zeigt er halt, wie, also was gut ist oder ob Lawrence schlecht ist oder halt nicht. Und also die Würfe, muss man ganz ehrlich sagen, sind alle tipptopp. Er kommt bei einmal war es halt ein scheiß Play-Design, weswegen er quasi eine INT produziert. Genau, und das, also von daher, einmal war es genau und einmal hat er eben eine eine Go-Route geworfen gegen einen Cornerback in Off-Coverage und ja, das ist halt scheiße, ne, wenn der Corner praktisch dann noch da ist und der hat halt dann Play gemacht, so und ja, also von daher, das sind alles Fehler, glaube ich, die werden sich legen und also ich bin bei Lawrence halt null besorgt und glaube, dass es ein sehr guter Quarterback ist, hoffe halt, dass sie Meyer loswerden und dann und auch gleich die am besten die ganzen Koordinator mit, weil, also die kennen wir, ne, oder kenne ich sehr gut, Bevel und Schottenheimer, die waren schon in Seattle nichts Besonderes und ja. Oder auch in Detroit und ja, die sollten sich halt irgendwie Joe Brady holen und gut ist, dann Feuer.
Ja, ja, unbedingt halt auch Trent Baalke feuern, bitte als GM, er muss weg und ja, ich habe dir ja letztens diese Pressekonferenz-Highlights von der Jim Tomsula Introduction-Pressekonferenz geschickt und da war Trent Baalke daneben gesessen. Das ist ein Unfall, den man sich 5 Jahre später nochmal anschauen kann. Es ist wirklich unglaublich, man kann sich nicht vorstellen, sowas. Aber ja, und der Mann ist wieder GM bei so einem Team und da ist Trevor Lawrence jetzt Quarterback. Das ist wirklich das größte Problem für mich. Und ja, ansonsten, er sieht halt, ja, wie die meisten Rookies, wenn sie unter Druck stehen, nicht so gut aus. Und aber prinzipiell gefällt es mir schon auch gut. Er wirft den Ball downfield, der wird den Ball auch dafür relativ schnell los. Das finde ich auch cool. Und ja, diese Turnover-Plays, sage ich mal, ich bin da auch relativ sicher, er lernt einfach dazu. Und dann wirst du da schon. Also wird er sich entwickeln einfach und die kann er abstellen und dann ja, sky's the limit nach wie vor. Ich bin da auch überhaupt nicht besorgt. Und sollte einer besorgt sein, dann kaufe ich gerne Trevor Lawrence ab. Überhaupt kein Problem.
Auf jeden Fall. Und was ich finde, auch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist also die Waffen, ne? Er hat zwar, also für mich sind das irgendwie drei, also mittlerweile nur noch zwei, aber für mich sind das irgendwie drei, ja, vielleicht drittklassige NFL-Receiver. Das ist aber, also Marvin Jones ist okay, DJ Chark ist auch ein okayer Deep Threat mit einer miserablen Catch-Rate und Laviska Shenault ist halt eine Slot-Gadget-Waffe, ne? Also so wird er jedenfalls teilweise eingesetzt und ja, also das geht schon noch besser, ne, als das, klar, was er da jetzt hatte. Und ich meine, von daher, wenn wir jetzt mal hoffen, dass sie ihm vielleicht nächstes Jahr noch einen anderen Receiver irgendwie zur Verfügung stellen, wenn den Michael Gallup oder sowas in der Free Agency holen können, einfach mal in den Raum geworfen.
Das ist ein Game Changer?
Naja, also für mich zumindest mal vom Potenzial her, glaube ich, über allen drei anderen. Also,
weiß ich gar nicht, ob Marvin Jones wirklich eigentlich ein schlechterer Receiver ist, ehrlich gesagt. Da wäre ich gar nicht immer so sicher. Ich finde den tatsächlich ziemlich gut, auch als Receiver so. Aber gut,
das. Aber glaubst du, aber Marvin Jones ist halt keine Eins. Also,
ja, Michael Gallup, meiner Meinung
nein,
nach auch nicht.
Nein, okay, fair, aber es war jetzt bei mir gerade, oder sagen wir Chris Godwin. Ne, wenn der
Free Agent
und Allen Robinson. Nee, obwohl Allen Robinson geht nicht zurück wie den Jacksonville Jaguars. Genau. Aber nee, sowas, keine Ahnung, wenn Chris Godwin jetzt kriegen
also wirklich können. So ein Top 15 Receiver, Top 20 zumindest in der NFL. Ja. Sowas, wenn er haben könnte, absolut. Oder halt ein Tight End, der das sein kann. Oder halt, also ja, absolut. So jemanden zu haben, das wäre wirklich ein Game Changer, glaube ich.
Ja,
absolut. Und aber nochmal so eine gute Nummer 2, ich glaube, das ist halt, das sind die, die da sind, können das auch sein, so eine Nummer 2. Aber einen, der wirklich alles kann, das wäre stark.
Ja, ich weiß gar nicht, läuft der Vertrag, ich weiß gar nicht, wie die Verträge von den anderen laufen. Also Laviska ist ja Second Year,
ja,
Chark ist drittes Jahr auch. Mhm.
Ja. Ja, ich glaube, also von denen darfst du das nicht abhängig machen. Da musst du dann gucken, Marvin Jones spielt halt dann nicht mehr oder so. Oder ist dann halt die dritte Outside-Waffe oder irgendwie sowas. Finden sie ja Wege. Laviska will ja eh keiner haben in dem Laden. Von dem her, warum auch immer, der noch da ist quasi. Er sollte auch niemandem im Weg stehen. Mal sehen. Aber das wäre natürlich wirklich was. Das würde Trevor Lawrence, glaube ich, massiv helfen. Stimme ich dazu.
Jo.
Genau. So viel zu ihm. Die Nummer 2 nach dem ADP war auch ein Quarterback. Und zwar der von den Niners, Trey Lance, 21 Jahre alt. Ja, hat jetzt seine erste Hälfte gespielt, ich hatte es vorhin schon gesagt. Sah interessant aus, würde ich mal sagen. Hinterher sagt Kyle Shanahan, der Gameplan war natürlich auch überhaupt nicht auf ihn ausgelegt. Sie haben also ein paar Plays im Prinzip gespielt, die er kennt, wo er sich wohlfühlt. Also mehr oder weniger auch immer das Gleiche. Vier Slants und eine Hitch-Route irgendwie mit rein kombiniert. Und das war's. Und das ist natürlich schon. Ja, schwierig dann, glaube ich, für einen Quarterback. Die Defenses, selbst die Seattle Defense, die jetzt nicht überragend ist, hat sich da natürlich auch eingestellt drauf, dann nach kürzester Zeit und immer ja, too high mit diesen 5-Under-Zonen gespielt. Zumindest sehr, sehr oft. Und da war nicht so viel Platz dann, um was zu machen. Er hat dann sehr viel auf dem Boden gut gemacht darüber, ist immer wieder halt losgelaufen. Sah aber natürlich in der Pocket auch sehr, sehr, ja, interessant aus, würde ich mal sagen. Er hat dauernd da herumgesteuert, hat eine ultra hohe durchschnittliche Zeit zum Werfen gehabt. Ich glaube, so über 3,5 Sekunden, weil er den Ball halt immer gehalten hat. Aber er hat natürlich auch einiges gesehen, also das Potenzial ist da und gerade aus Fantasy-Sicht, ich glaube, der Mann wird wirklich viele, viele Rushing Yards produzieren, nach dem, was man sieht. Und auch durchgehend an der Goal-Line mit Quarterback Power und als Read-Option Quarterback eingesetzt. Und daher, ich sage ganz ehrlich, bei ihm bin ich fast noch weniger besorgt als bei Lawrence, was den Fantasy-Outlook betrifft. Ich glaube, das wird uns allen sehr viel Spaß machen in Zukunft.
Ja, gut, nach irgendwie einer Halbzeit plus irgendwie ein paar Goal-Line-Packages finde ich das zu bewerten halt super schwierig.
Klar.
Fantasy Value, natürlich hat er den da, ich meine, das ist ja genau das, worüber wir immer gesprochen haben. Wenn er nachher als Passer dann natürlich völlig abstinkt und 15 Interceptions in den ersten 5 Spielen wirft, dann, ja, dann wird sich das auch schnell erledigt haben, ne? Also, das ist immer die Sache, daher immer schwierig mit Leuten oder so frische Quarterbacks zu bewerten. Grundsätzlich stimme ich dir voll zu, was ich allerdings ein bisschen fragwürdig finde, dass ein Quarterback irgendwie das Playbook nicht kennt, beziehungsweise der Gameplan. Ja klar, dass sie jetzt keine Zone-Read-Geschichten für Garoppolo eingearbeitet haben, mag schon klar sein, aber das zumindest, ich sag mal, das Playbook sollte er doch auch wissen. Also das ist mir irgendwie ein Rätsel.
Ja,
Aber vielleicht ist
verstehe ich auch überhaupt nicht. Also klar, ich meine, jeder, du hast natürlich das oder finde ich schon nachvollziehbar, du hast natürlich irgendwo einen Gameplan oder gewisse Plays, die bevorzugen natürlich die Stärken von dem jeweiligen Quarterback. Du wirst mit Garoppolo nicht lauter, also im Prinzip keinen Deep Shot wirst du ihm aufzeichnen, weil er den gar nicht bedienen kann. Kannst da jemanden 40 Yards Downfield freischemen und er trifft ihn eh nicht. Und das ist so, das verstehe ich natürlich, dass die anders sind, aber was ich dann gar nicht nachvollziehen kann, wenn ich so unterschiedliche Quarterbacks habe, warum cutte ich dann nicht den alten einfach und beende das und sage, okay, das bringt Lance nicht mal was da hinten dran zu sitzen, weil wenn er spielt, wird sowieso ganz anders gemacht. Das ist halt etwas, ja, unverständlich und vor allem, dass man dann sagt, am Anfang wurde ja noch gesagt, der Trey Lance hat genau das gleiche Badge hier am Arm. Da steht genau das gleiche drin. Das ist die gleiche Sprache, sage ich mal. Es sind die gleichen Plays und so, die da durchgeht. Wenn man dann hinterher sagt, das passt gar nicht zu ihm, ist das halt, also ja, für mich unlogisch eigentlich rundrum.
Jo.
Aber gut, das ist halt Kyle Shanahan, wie er das so managen will. Das müssen sie selbst wissen. Genau, nichtsdestotrotz, Trey Lance, glaube ich, wird uns allen viel Spaß machen als Fantasy ja, Manager. Und wir kommen zum nächsten Quarterback, die Nummer 3 nach ADP, auch ein mobiler mit super Deep Ball, so viel kann man, glaube ich, schon sagen. Justin Fields von den Chicago Bears. Es war ja schon ein interessantes Debüt bei ihm. Was sagst du mittlerweile zu ihm? Jetzt hat er ja doch ein zweites Spiel auch schon auf dem Resümee. Wie ist jetzt dein Eindruck?
Ja, wurde besser, ne? Also erstes Spiel war ja grausig, jetzt wurde es besser. Und gerade während wir hier sprechen, hat, also Breaking News, hat Ian Rappaport vermeldet, dass Matt Nagy Justin Fields zum Starter ernannt hat. Für den Rest der Saison.
Nice.
Gott
Junge.
sei Dank.
Oh, mein
Wenn die
Gott.
wirklich mit Dalton weitergemacht, dann hätte ich auch also an allem gezweifelt.
Ja, aber wirklich. Also, oh, das ist gerade richtig richtig good news, muss ich sagen.
Ja, habe ich auch gerade hier bei Twitter die Push bekommen. Und ja, also von daher, das ist auf jeden Fall positiv. Und ja, ich glaube, auch Fields hat vielversprechende Ansätze gezeigt. Man sieht das Talent einfach. Er hat halt die Umstände waren halt oder sind halt nicht so dolle. Schlechte O-Line, schlechtes Coaching. Da haben wir es wieder, Thema Playbook, ne? Nagy war zu faul, das Playbook anzupassen. Und hat Fields dann im ersten Spiel halt mit der Dalton Offense reingeworfen. Ja, das hat dann nicht so doll geklappt. Aber jetzt, ich denke, da werden wir noch einige sehen. Zumal Matt Nagy auch nicht so schlecht ist, wie er eigentlich immer gemacht wird, muss man sagen, der hat halt schon auch mal den Coach of the Year gewonnen und das machst du auch nicht, wenn du wirklich grausig bist.
Ja, das passt halt einfach. Für mich passt ehrlich gesagt einfach nicht zusammen. Er ist an sich, das habe ich ja auch hier, wir hatten in der Offseason schon drüber gesprochen, dass ich Nagy ein bisschen underrated fand. Er hat eine Offense mit Mitch Trubisky auch in die Playoffs gebracht, sogar zweimal. Und das macht nicht jeder Coach, ja. Also guck dir mal wirklich das an, was da eben solche Kollegen wie ein Urban Meyer oder die Freddy Kitchens, also das sind wirklich die richtigen Scheiß-Coaches, die einfach nicht für die NFL gemacht sind. Und Nagy kann da schon ein bisschen was. Aber dann schaust du dir das an, was sie gegen die Browns gemacht haben. Und das war irgendwie halt nix. Und klar, das ist schwer. Ich glaube, du schaust, also es ist, glaube ich, schwer, einen Gameplan aufzustellen, wenn deine O-Line der gegnerischen D-Line so unterlegen ist wie da an dem Tag. Was willst du da machen? Also, das ist wirklich absurd.
Ich hab irgendwo im Podcast gehört, irgendwie Miles Garrett hat Jason Peters retired. Junge, aber der hat ihn wirklich, also das war wirklich so brutal. Ja,
Ja.
so ein Mismatch, ich sag's wie es ist, da sehen andere NFL-Quarterbacks auch scheiße aus, wenn die
Ja.
O-Line, also wie in Seattle. Wieder mal, da können wir auch im Moment ist die O-Line ja zumindest okay, aber es gab auch Jahre, da war es so, dass der Snap da war und der Verteidiger ungefähr 0,1 Sekunden später. Also das war dann
Ja.
ähnlich, ne? Und so ist es halt bei der Bears O-Line auch, aber wie gesagt, ich finde, Fields hat sich da schon ganz gut gemacht und ich glaube, da werden wir auch mit der oder mit mehr Spielen auch bessere Leistungen sehen und wie gesagt, letzte Woche war es schon gut. Fantasy-Punkte gab es jetzt noch nicht so viele. Das lag aber auch
Ja,
daran,
ja.
dass er keine Touchdowns gemacht hat, ne? Dass er dann immer Montgomery reinlaufen lassen hat.
Ja.
Und ja, ich glaube, das wird sich ändern und ich bin auch sehr, ja, überzeugt davon, dass das Fields ein gutes NFL-Niveau erreichen wird.
Ja, absolut. Was bei ihm auffällt, hier einmal, das ist wirklich sehr auffällig. PFF-Grade, wenn er ja mit einer cleanen Pocket ist er der Beste von den Rookie-Quarterbacks bisher. Under Pressure ist er der Schlechteste. Ist bisschen was, das haben wir ja so irgendwo auch erwarten können, aus dem College heraus. Da war er Under Pressure nicht der Beste. Das ist bestimmt, oder hat man auch danach lesen können, war somit der Grund, warum er eben auch im Draft gefallen ist. Davor hatten Coaches Angst, dass er da nicht so stark ist. Aber was einfach da Mut macht, ist normalerweise bist du bei ungefähr 70% der Plays, wenn du nicht hinter der Bears O-Line spielst, wie sie aktuell aussieht, bist du clean so unterwegs und 30% vielleicht unter Druck. Und die Leistung in einer sauberen Pocket, das ist year over year viel stabiler. Das ist das, was an sich einen Quarterback ausmacht. Wenn der sag ich mal, unter Druck dann zu Problemen neigt, glaube ich, ist das nicht vorbei. Und deswegen kann Justin Fields immer noch ein super Quarterback sein. Und seine Deep Balls, Mann, das ist einfach abartig. Was der, diese Connection, glaube ich, zu Darnell Mooney, die wird
Ja.
über die nächsten Jahre so geil. Und wenn das Volume kriegt, Alter, dann ist, muss ich auch sagen, Darnell Mooney ist eigentlich ein heftiges Buy in
Ja.
Dynasty, wenn man ihn jetzt noch bekommen kann. Aber es könnte sein, dass das wirklich also so durch die Decke geht, da würde ich mich riesig freuen. Für die Bears-Fans vor allem auch, die ja schon echt von Quarterback-Play gescholten wurden die letzten Jahre.
Ja, das waren noch Zeiten, ne, als die Bears noch Jay Cutler hatten. Also ich denke mal, Justin Fields hat den besten Deep Ball in Chicago seit Jay Cutler. Wobei Jay Cutler einfach nur hart geworfen hat. Das war also nicht platziert, aber
So
hart und
wie
weit.
Trey Lance.
Ja, oder wie Josh Allen in seinen ersten beiden
Ja,
Jahren.
oder so, ja, geht auch.
Ja,
Ja.
nee, aber damals hatten sie natürlich auch noch andere Receiver, ne? Mit Alshon Jeffrey und
Klar.
wie hieß der andere noch? Der andere ist auch so großer.
Ja, ich überlege, fällt uns vielleicht im Laufe der Folge nochmal ein.
Ja, verdammt. Achso, Brandon Marshall, natürlich.
Ja, richtig,
Ja,
genau, den
klar.
ist er. Ja. Richtig, richtig. Genau.
ja. Nee, auf jeden Fall, genau, es kann natürlich sein, dass Allen Robinson nach der Saison weg ist
Ja.
und dann Darnell Mooney da die Nummer 1 Waffe ist. Gut, dann werden sie auf jeden Fall was machen müssen, aber
Ja.
ja, das wird schon
Ich könnte
spannend.
mir trotzdem einfach vorstellen, dass Allen Robinson, wenn das jetzt wirklich mit Justin Fields funktioniert, dass er einfach Bock hat und da sogar da bleibt und sagt, ey komm, jetzt endlich, ich bekomme mal Bälle zugeworfen, ich kann auch mal tief was machen und ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
Auf
Aber
jeden Fall.
es könnte wirklich echt ja, allgemein coole Offense werden, jetzt auch so in der zweiten Saisonhälfte. Und ich bin froh, Justin Fields Starter für den Rest der Saison. Perfekt, wunderbar, alles gut.
Ja.
Sehr schön. Dann kommen wir zu unserem ersten Non-Quarterback und das war an Nummer 4 der Wide Receiver 1 und zwar mit weitem Abstand, zu Recht auch. Man sieht jetzt auch warum. Ja'Marr Chase. Und er hat es ja in unsere, ja, in meine Frage am Anfang der Folge geschafft. Ich habe es so ein bisschen genommen, weil viele bei Justin Fields schon auch ein bisschen besorgt waren, gerade nach dem Browns-Spiel natürlich. Und Ja'Marr Chase geht einfach komplett durch die Decke, was den Dynasty Value angeht. War schon so ein Fringe Top 10 Receiver, glaube ich, vor der Saison. So hat er mal ganz schön hingeklopft, was den Value angeht. Und jetzt, ja, ist er eigentlich schon Top 5?
Preislich wahrscheinlich schon, ne? Also
Ja, ich glaube.
ich denke, den kannst du im Moment nicht mehr kaufen.
Ja, also ich glaube wirklich, wenn du es gibt diese, ja, Jefferson, DK, AJ Brown und AJ Brown. Ich glaube, für AJ Brown bekommst du keinen Chase mehr. Aktuell. Was natürlich eine kleine Überreaktion auf AJ Browns ja, Verletzung jetzt ist am Anfang der Saison, glaube ich. Aber
Klar.
ja, das ist, also da, ich glaube, er schwimmt einfach in diesem Pool jetzt mit. Und das ist schon krass.
Ja, also das auch, wie gesagt, zu Recht hat die Leistung abgeliefert hier. Man muss natürlich jetzt wieder aufpassen. Es ist so, ja, der Wert, das wird immer ein bisschen übertrieben dann mit dem Wert. Dann
Ja.
kommt man irgendwann, wie bei Justin Jefferson letztes Jahr, kommt man irgendwann an den Punkt, so gern man den Spieler mag, dass man halt überlegen muss, den zu verkaufen. Das ist
Ja.
halt leider so, weil der Wert dann nicht mehr steigen kann.
Ja, das stimmt. Aber zu Chase an sich vielleicht auch nochmal kurz so zur Leistung. Er hat einfach, also wenn man das vergleicht mit den anderen Rookies, er hat mit Abstand den höchsten so Wert bei den Yards per Route Run, außer Rondale Moore ist da noch ein bisschen besser, aber das war im Endeffekt eine Busted Coverage da, vor allem, die den Wert halt hochtreibt. Und es ist so dominant, er ist einfach unfassbar gut und er bekommt, obwohl die Bengals ja super schwach sind, was das Volume angeht, gut, Higgins war jetzt in einem Spiel out, ja, aber ansonsten, sie haben ja, Higgins und Chase haben ja Boyd am Anfang der Saison schon irgendwo verdrängt gehabt, so ein bisschen. Beziehungsweise der hat halt da so seine Slot-Rolle, völlig okay, aber Burrow wirft die Outside-Receiver aktiv an und sie sind dominant im Passing-Game. Und natürlich wird es nicht so weitergehen, dass er da seine, weiß ich nicht, alle 4 Catches ist ein Touchdown. So ist es ja aktuell. Aber er wird immer einer sein, glaube ich, der sehr viele Touchdowns einfach scoren kann für die Targets, die er bekommt. Das gibt sein Skillset her, das gibt auch das her, wie er natürlich eingesetzt wird. Und ja, Typ ist einfach eine Maschine, glaube ich. Super geil, freut mich riesig.
Ja, und es ist halt auch was, also ich sag mal, die Punkte, die es ja vor der Saison, also während des Draft gab's, von wegen er keine Separation kreieren, dann in der Preseason und sowas, da war es ja schon so, dass da durchaus die Zweifel von einigen bestanden. Aber ich sag mal, die hat er, glaube ich, eindrucksvoll ausgeräumt. Auch wenn, da muss ich dir nochmal, oder muss ich dich verbessern, Higgins zwei Spiele raus, war nicht nur eins.
Ah, okay.
Genau, das muss man sagen. Ich meine, das hat sich auch hier in seinem Target Share dann auch wiedergespiegelt, ne? 28 und 29% in den letzten beiden Partien ist natürlich schon ein sehr, sehr guter Wert. Ja, also wir müssen auch mal gucken, und das ist das Einzige, um da noch mal ein bisschen auf die Euphoriebremse zu drücken, auch wenn ich da glaube, dass Chase doch das größte Talent ist. Die Bengals spielen halt momentan wirklich nicht so, wie sie sonst gespielt haben. Also die haben maximal bisher 32 Mal gepasst pro Spiel. Und ich hatte, glaube ich, in unserer Overreaction-Folge zu Week One, oder glaube, hatte ich ja gesagt, oder hatte ich mal vorgelesen, wie oft die letztes Jahr gepasst hatten. Und ja, es ist schon unüblich. Schauen wir mal, wie es jetzt ist. Sollte Mixon tatsächlich raus sein? Und ob sie dann sagen, okay, wir gehen ein bisschen mehr zum Passing Game, zumal sie jetzt auch gegen Green Bay spielen, die ja an sich auch durchaus Punkte auflegen können, wenn sie denn gerade wollen.
Ja.
Genau.
Nee, klar. Aber glaubst du nicht, dass das sich auch wieder jetzt ein bisschen ändern wird? So.
Ich glaube schon, ja. Also ich würde, wenn ich wetten sollte, ja, aber man kann es halt nicht sagen. Sie sind jetzt erstmal so rausgekommen und haben gesagt, okay, wir laufen mehr. Und
Ja. Let's see.
das ist halt im Moment das, was wir haben an Datenlage, und damit
Ja,
müssen wir
klar.
arbeiten. Ob das jetzt,
Ja.
wie gesagt, wir haben jetzt ein Viertel der Saison noch nicht mal rum,
Ja,
und
ja. Ich sag mal,
dementsprechend.
overall ist es mir aber tatsächlich, wenn ich den Dynasty-Wert irgendwie von Ja'Marr Chase anschaue, jetzt nicht so wichtig. Weil er sagt, also klar, für diese Saison kann man dann vielleicht auch mal ein bisschen, ja, wie du sagst, die Euphoriebremse treten. Ist jetzt keiner, den man vielleicht als Contender auch jetzt kaufen muss, so, um die Production zu kriegen. Aber overall, ich sag mal, wie lange ist Zach Taylor noch in Cincinnati? Da gibt es ja auch durchaus immer wieder Diskussionen um ihn. Und wie volatil ist dann so ein Gameplan auch von jetzt her, oder die Strategie, die Ausrichtung dieses Teams?
Ja, natürlich, natürlich. Also das wäre jetzt für mich jetzt auch kein Grund, irgendwie zu verkaufen oder irgendwas. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ne?
Klar,
Weil man
ja.
halt schon durchaus von mehr Volume ausgegangen war.
Klar, klar.
Genau. Ja, was ich noch, einen witzigen Fact wollte ich noch eben nennen. Und zwar, Ja'Marr Chase hatte jetzt 17,6 PPR-Punkte pro Spiel in seinen ersten vier Partien. Und im Vergleich dazu, Odell Beckham Jr. hatte in seinen ersten vier Partien 15,86 Punkte. Also er ist rundweg irgendwo knappe 2 Punkte besser pro Partie als Odell. Und ja, bin mal gespannt, ob er Odell über die Saison schlagen kann. Ich denke eher nicht, weil das,
Wird
also
schwer.
ich habe, wie gesagt, ich habe heute nochmal in die Statistiken geguckt von Odell Beckhams Rookie-Saison.
Ja.
Wer da mal Lust und Zeit hat, sollte mal bei Sleeper das Jahr 2014 aufrufen und Odell
Ja.
Beckhams Game-Log angucken. Das wird dann schlecht. Das sind wirklich Fantasiezahlen.
Ja.
Ja. Naja, aber
Der Typ war so krass. Der Typ
als
war so krass.
Rookie.
Und umso absurder war es ja, dass Justin Jefferson da letztes Jahr den Rekord geknackt hat.
Ja. Aber
Ich
Odell.
glaube, ich glaub zwar nicht die Punkte, aber zumindest bei den Yards hat das ja gerissen.
Ja, Odell hat das Ganze in 12 Partien, glaube ich, 297 PPR-Punkte in 12 Partien aufgelegt.
Alter, das ist halt komplett crazy, ja. Ich gucke es mir gerade an. Der hatte quasi nach der Bye Week, also und in 12 Partien ist er eigentlich fast noch schlecht gerechnet, denn die ersten, also der war 4 Wochen verletzt und dann gab es 3 Spiele, da hat er über Touchdowns gescored, aber da hatte er in keinem Spiel 50 Yards. Und dann nach der Bye Week, da gab es einfach kein Spiel unter 90 Yards und nur 2 unter 100.
Ja.
Und das ist echt krank, Alter. Also wirklich komplett krank.
Ja, und wenn man sieht, was aus ihm geworden ist, dann traurig. Wollen wir mal hoffen, dass das Ja'Marr Chase nicht ereilt, dieses Schicksal. Er muss erstmal so gut weiterspielen wie bisher. Aber bislang der Top-Receiver der Rookie-Klasse, da
Auf jeden Fall.
waren wir ja schon eigentlich die ganze Zeit vom Anfang bis Ende überzeugt. Und
Ja gut, das war
da.
der einfachste Call ever, muss man sagen. Das
Naja, aber einstimmig war die Meinung durchaus nicht. Ne?
nee,
Also.
das stimmt,
Wenn man so in der
aber
Football-Welt mal sich umgehört hat, dann gab es da durchaus viele Gegenstimmen.
absolut, das stimmt. Gut, genau, so viel zu Ja'Marr Chase und etwas Hype um ihn. Dann nächster Spieler, der kam fast noch mit mehr Hype, sage ich mal, in die NFL.
Auf jeden Fall viel mehr.
War ja, genau, da gab es auch keine Diskussion, ob man da lieber einen Lineman hätte draften sollen oder so. An Position 4, also die Atlanta Falcons hätten ja auch Ja'Marr Chase haben können, haben sich aber gegen ihn entschieden. Und es wäre mal an sich, glaubst du, die bereuen das schon? Oder
Auf jeden Fall.
hoffentlich zumindest. Ja, also sie haben sich für Kyle Pitts entschieden, den Tight End. Und klar, natürlich auch der eindeutige Tight End 1 in Dynasty Rookie Draft. Und ich glaube, im August war er sogar in Startups mal der Tight End 1 in Dynasty Startups. Und ja, das war natürlich sowieso schon sehr, sehr bold, muss man sagen. Aber wie siehst du denn ihn jetzt bisher? Und wir haben ja sowieso immer gesagt, bei Rookie Tight Ends muss man sich ein bisschen gedulden und so. Aber Kyle Pitts ist ja anders. Also ist ja so ein Talent. Und jetzt halt schauen wir ihn uns an. Und ich würde mal sagen, die Counting Stats sind eh nicht da. Aber ich glaube, wir sind jetzt nicht enttäuscht, was seine Leistung angeht, oder?
Nein, Kyle Pitts wurde halt irgendwann völlig überhyped. Letztlich ist er halt doch nur ein Rookie Tight End. Und ja, die Usage ist völlig okay. 17,1% Target Share. Irgendwie auf dem Pace über 17 Spiele für irgendwie um die 800 Yards. Das ist halt nichts. Also, das ist schon gut auf jeden Fall. Das ist schon eine gute, solide Tight End Rookie Saison. Ne? Gar keine Frage. Hatte auch 6 Red Zone Targets und bislang noch keinen Touchdown. Ich denke, das wird aber irgendwann dann auch, da wird Zählbares rauskommen. Und ja, die Offense ist halt einfach nicht gut und Pitts ist halt ein Rookie, wie gesagt, und das sieht man halt auch. Und jeder, der ihn gedraftet hat und so überzeugt von ihm war, sollte ihn jetzt auf jeden Fall behalten. Also, ich habe jetzt schon gesehen, dass die ersten Pitts-Shares getradet wurden. Und ja, das ist für genau das eigentlich, wovor wir gewarnt haben. Das ist also, ich sag mal, ja, Pitts sieht so aus, wie wir es eigentlich gedacht haben. Also, ich sag mal, so war eigentlich so die Vorstellung. Auch wenn ich muss zugeben, ich auch teilweise dann natürlich irgendwann, wenn fängt man auch an zu zweifeln, zu glauben, oh ja, der wird bestimmt völlig ausrasten. Und das kann natürlich auch noch sein. Also zweite Saisonhälfte will ich nicht ausschließen, dass der wesentlich besser aussieht. Bislang ist es noch nicht der Fall und ja, gibt dem Jungen halt die Zeit zu wachsen und dann wird da auch eine gewisse Leistung kommen. Ob das dann nachher Darren Waller ist oder ob das nachher Evan Engram ist, das wird man dann sehen.
Ja. Ja, die Peripherals, glaube ich, die sind da. Das ist cool. Und das zu sehen, er spielt auch gut. Er spielt halt nicht durch die Decke. Das ist einfach so und das ist auch völlig okay, wie du es sagst. Und ich glaube, er ist also man kann auf jeden Fall bei ihm mal versuchen zu kaufen. Das würde ich jedem empfehlen, mal zu gucken, ob denn der Owner nervös ist oder wird. Es kann absolut sein, dass der einfach wegen seiner Usage, die es gibt, die nächsten Wochen ausbricht. Und wenn der mal seine, ja, 100-Yard-Games und mal einen Touchdown fängt, also wenn diese Wochen kommen, dann ist er halt nicht mehr käuflich. Das ist der Punkt. Und jetzt kann es halt sein, dass man ihn noch für einen First-Rounder halt irgendwie kaufen kann.
Zumal sie jetzt
Und
gegen die Jets spielen.
ja, da kann es dann auch mal schnell gehen. Also ich muss sagen, insgesamt, ich bin an sich von Kyle Pitts auch jetzt, er zeigt in der NFL, dass er wirklich auch die Qualität hat für die NFL. Er ist halt kein so ein Talent wie Ja'Marr Chase. Ich glaube, das, also ist halt keiner, der schon vor 2 Jahren, also Ja'Marr Chase hätte vor 2 Jahren schon NFL spielen können. Das hat man einfach gesehen. Und der war so ein Der ist einfach ein brutaler Typ, der kommt in die NFL rein und ist direkt ein guter Receiver. Das ist absolute Ausnahme, dass sowas gibt. Und das sieht man halt, bei Kyle Pitts ist es nicht ganz so krass. Er ist nicht auf diesem ganz allerhöchsten Niveau, aber ich glaube schon direkt runter, da ist er dabei. Und deswegen für mich aktuell ein Buy und ich bin positiv gestimmt.
Ja, also wie gesagt, da würde da über, also nach 4 Spielen will ich da eigentlich auch über alle, ne, was wir jetzt so sagen. Ich meine,
Ja,
das muss man
sowieso.
nochmal vielleicht auch dazu sagen. Es ist halt super schwierig, nach 4 Spielen da wirklich ein Urteil zu fällen. Wir haben es letztes Jahr gesehen, Justin Jefferson war die ersten beiden Spiele, glaube ich, wurde gar nicht eingesetzt oder sowas und ist dann halt explodiert. Ja, das kann hier bei einigen auch noch der Fall sein. Also,
Nee.
wenn Pitts jetzt am Wochenende 200 Yards und 3 Touchdowns fängt, dann sehen wir, dann gucken wir natürlich bestimmt blöd aus der Wäsche. Nee, aber auf
Ja,
jeden
also
Fall.
der Breakout kommt. Der muss kommen. Also so wie sie ihn einsetzen, die Targets, die er sieht, die Target-Tiefe, die er sieht und so, das muss kommen. Also wenn er, das würde ich nicht verstehen, weil er sieht auch so nicht schlecht aus. Es ist nicht so, dass sie ihn jetzt auf Zwang einsetzen, sondern er sieht schon auch ordentlich aus. Es kann Contested Catch fangen und so. Das ist alles okay. Klar, das Einzige, also er ist ja jetzt nur zu 23%, ist er inline aufgestellt. Das ist für einen Tight End ein guter Wert. Wäre natürlich geiler, wenn es noch weniger ist. So, Mike Gesicki ist ja, glaube ich, mittlerweile wirklich bei 0% Inline-Aufstellung angekommen. Und das wäre natürlich irgendwann geil, ihn da zu sehen. Und dann ändern sie ihn irgendwann auf Wide Receiver und das sind angeschissen.
Ja, aber
Aber ja, nee, also ist schon auch das natürlich an sich ein guter Wert.
Mike Gesicki ist nicht nur bei 0% Inline, der ist auch bei 0% Qualität, aber das ist ein anderer Punkt. Nee,
Ja.
ja, also genau, wie gesagt, schauen wir mal. Also, wer ihn kaufen will, sollte
Nice.
jetzt vielleicht nochmal rausgehen, was probieren.
Ja,
Es kann
genau.
klappen, muss aber nicht.
So ist das. Richtig, dann haben wir jetzt endlich, sind wir da, Running Back 1 an Position 6 gegen Najee Harris und ja, the stage is yours.
Ja, was soll ich sagen? Also ich habe gerade eben noch mal meine Running Back Rankings geguckt aus dem Juni. Da hatte ich Najee Harris an 5 und ja, ich glaube, ich würde ihn jetzt so an 3 schieben. Ja, denke schon. Also ich würde ihn jetzt so an 3 in meinen Dynasty Rankings schieben. Warum? Ja, die Nummer 1 in Targets mit relativ großem Abstand, die Nummer 1 in Opportunity Share, die Nummer 2 in Weighted Opportunity, was heißt das? Da werden die Targets einfach angepasst, weil ein Target mehr wert ist als ein Carry und das beide kombiniert, genau, ergibt dann diesen Wert. Wie gesagt, da ist ja die 2 und ja, einfach die Targets sind einfach wichtig, darüber haben wir schon oft geredet. Das straft mich auch gerade bei DeAndre Swift Lügen natürlich, weil die Running Backs so einen absurden Target Share in Detroit haben. Genau, Najee Harris hat hier einen 21-prozentigen Target Share über die ersten 4 Spiele. Das ist Alvin Kamara-Niveau. Also Alvin Kamara hatte in den letzten 3 Jahren immer einen Target-Share-Wert von 20 bis 22%, sowas in der Range. So,
Und
und
wie viel hat er dieses Jahr?
ja, gut.
Lass
Das
uns
ist
darüber
das
nicht
ist eine andere
sprechen. Das ist
Geschichte.
wirklich.
Nein, aber also wichtig, das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Gut, man muss sagen, jetzt hier bei Najee Harris, um da vielleicht die Euphorie so ein bisschen zu bremsen, also was den Target-Share betrifft, er hatte halt ein Spiel mit 19 Targets dazwischen. Das war schon
Ja,
also
klar.
absurd viel, aber nichtsdestotrotz, also ein Wert irgendwo an die 20%, denke ich, also so 18 bis 20% wird er wohl halten können. Und das ist halt extrem vielversprechend. Bislang reicht es eben zu PPR Running Back Nummer 4. Und das Ganze hat er mit nur einem Touchdown am Boden und einem Touchdown durch die Luft gemacht. Also auch bei den Touchdowns ist durchaus noch Luft nach oben. Also er hat also tatsächlich eher noch Regressionspotenzial nach oben. Und ja, dann kann halt die Punkte auch nochmal steigen. Also wenn er diese Werte übers Jahr hält und auch beim Rushing nochmal ein bisschen anzieht, zumal er jetzt auch bislang nicht die einfachsten Gegner hatte. Jetzt muss ich mir kurz einmal nochmal reinschauen.
Aber ja, ich habe es auch so in Erinnerung. Wir haben ja unsere Hörerliga, da habe ich ihn ja Gott sei Dank aufgrund deiner Expertise an 1,12 genommen. Und es war nicht jedes Spiel. Buffalo war da drin. Das war natürlich zum Start
Ja,
rough.
natürlich.
Vor allem im Nachhinein, das wusste man ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Seitdem geht's. Aber
Ja.
ist natürlich jetzt, ja, wie gesagt, die Targets sind am Ende und das kannst du gegen jeden Gegner auflegen, wenn du sie bekommst. Und er wird mittlerweile einfach gefeatured. Du hast ja gesagt, in dem einen Spiel 19, insgesamt sind es 34, das macht immer noch 5 im Schnitt beim Rest. Und das ist ja elitär. Da gibt es ganz wenig Runningbacks, die das schaffen. Und gerade wir, die sehr viel PPA-Ligen spielen, man muss ja sagen, so diese Runningbacks, weiß ich nicht, irgendwie Nick Chubb ist der zweite in Rushing Yards, Joe Mixon, glaube ich, der dritte, die sind kaum, also wenn die keinen Touchdown machen im Spiel, dann sind die nicht spielbar. Wenn die keine, weil die halt keine Targets bekommen.
Ja, da, genau, und da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen, also was die Touchdowns betrifft. Aktuell die Top Running Backs in PPR haben alle, abgesehen von Christian McCaffrey, der hat nur einen, aber ist jetzt natürlich auch verletzt, haben alle mindestens 4 Touchdowns. Also Derrick Henry hat 4, Austin Eckler hat 4, Cordarrelle Patterson, was für ein Trauerspiel, dass ich den hier nennen muss, hat 5. Aaron Jones hat 5 und Zeke hat 4, ne? Also kombiniert Rushing und Receiving Touchdowns. Also da sieht man mal, woher die Punkte dann auch kommen. Und wie gesagt, Harris bislang nur 2. Dementsprechend, wenn wir hier das angleichen würden auf 4.
Harris hat ein 28,2-Punkte-Spiel gegen Cincinnati aufgelegt ohne Touchdown. Er hat
Ja, wie
einfach
gesagt,
14 Receptions gehabt für 102 Yards. Das ist. In dem Spiel hat er 4 Punkte, von den 28,2 Punkten sind 4 durchs Rushing gekommen.
ja, genau, und das kann sonst
Das
nur
ist
Christian McCaffrey, ne? Ja, Ekeler
ja,
vielleicht noch,
ganz
aber das war es
ja.
dann auch. Und ich habe auch das Gefühl, so was ich so gesehen habe, natürlich bei Najee habe ich auch besonders hingeguckt. Man hatte schon das Gefühl, am Anfang hatte der noch so ein bisschen Probleme, sich eben an NFL-Speed und NFL-Gewalt anzupassen. Aber mittlerweile wird das meiner Meinung nach immer besser. Auch die Läufe von ihm sehen immer besser aus. Und ich glaube, auch die O-Line wird etwas besser. Ich meine, da sind jetzt 2 Rookies, die aktuell starten. Und auch die werden wachsen. Ne? Das heißt, also ich sehe da halt wirklich noch, mal abgesehen vom Quarterback, sehe ich da halt echt noch Wachstumspotenzial. Und also ich bin da weiterhin voll hyped, was Najee Harris
Absolut.
betrifft.
Absolut. Diese Spieler sind so, so wertvoll und so, so schwer zu finden. Es gibt eine Handvoll, die so dominant sind im Receiving Game. Der erste Pick quasi für einen Running Back hat sich absolut gelohnt und ich stimme dir zu. Ich glaube, ich würde ihn auch, also nach wie vor sehe ich ihn auch, obwohl ich riesen Ja'Marr Chase-Fan bin, sehe ich ihn einfach über Chase noch. Und ob ich jetzt einen Quarterback quasi dafür abgeben würde, da tue ich mir nach wie vor schwer. Aber trotzdem sind das ist ein Game Changer. Von dem her kann man also Nummer 3 auf jeden Fall rechtfertigen.
Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, auch was man braucht, ne? Also
Klar,
natürlich, ein
ja.
Quarterback ist in der Theorie her immer das Asset, was eigentlich länger hält, so gesehen. Andererseits muss man natürlich sagen, alle Quarterbacks, über die wir auch bislang schon gesprochen haben und gleich noch sprechen werden, haben aktuell mehr Fragezeichen als Najee Harris. Najee
Ja,
Harris'
klar.
Rolle ist klar und Najee
Ja.
Harris' Volume ist auch klar. Und also der ist so sicher, ja, also Ja'Marr Chase und Najee Harris sind halt auf jeden Fall die sichersten Prospects, über die wir hier heute sprechen werden, denke ich.
Absolut. Es darf halt bitte nicht Jameis Winston nach Pittsburgh kommen nächstes Jahr. Das wäre ein Problem. Der hat jetzt schon Alvin Kamara kaputt gemacht. Also, das ist wirklich schwierig zu ertragen. Daher bitte kein Quarterback, der nicht weiß, wie man auf einen Running Back wirft.
Kirk Cousins nämlich.
ansonsten. Ja, der ja, das ist damit lebe ich gerne. Das
Oder
ist 1A.
Bridgewater.
Ja, absolut. Das sind die Spieler, die wir brauchen in Pittsburgh. Kann ich Philip Rivers noch mal, vielleicht macht
Ja,
er noch mal was.
oh.
Dann
Ja.
hast du Najee, Najee allein Receiver ist dann wahrscheinlich Running Back 1 overall, wenn Philip Rivers nochmal nach Pittsburgh kommt. Nein, passt. Genau, das war Najee Harris. Die Nummer 7 im ADP war dann Zach Wilson. Und ja, da gab es natürlich, da gab es einen huge Bounceback, würde ich fast mal sagen, jetzt in Woche 4. Der sah drei Wochen, wurde da jetzt schon geschrieben, die Jets haben ja einen Riesenfehler gemacht, alles, oh Gott, lauter Idioten. Wie kann man nur Zach Wilson so früh draften? Das Projekt, er sah auch wirklich nicht gut aus, muss man sagen, aber das hat halt auch immer seine Gründe. Und es war ein unter anderem schwerer Spielplan. Klar, wenn du gegen die Patriots ran musst, dann tut das einfach weh zum Beispiel und die lassen dich dumm aussehen. Da ist Zach Wilson nicht der Erste und wird nicht der Letzte sein. Dieses Wochenende ist ja ein weiterer dran. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich brauche in unserer Hörerliga, wir spielen gegeneinander und ich glaube, ich brauche gar nichts machen, weil deine Patriots, die wird allein 50 Punkte machen. Ich glaube, ich kann einfach einpacken für diese Woche und ich kann mich schon auf Woche 6 fokussieren, wenn Davis Mills nochmal so einen kompletten Meltdown erlebt. Ja, also daher, das muss man alles relativieren und jetzt gegen die Titans sah er super aus, gegen die Titans kann man auch gut aussehen natürlich, aber man sieht, was er kann. Er ist einfach ein super Deep Ball Thrower. Das ist offensichtlich, er hat ein tolles Armtalent, kann alles machen und das Potenzial ist mega. Aus Fantasy-Sicht, ja, ist jetzt halt am Boden ist das nicht viel, was er da bisher gemacht hat, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so sehr ändern. Daher bin ich da ein bisschen, ja, gedämpft und finde auch nach wie vor, dass er da so an Nummer 4, für mich ist er immer noch an Nummer 4 richtig. Das kann ich auch schon mal sagen. Kommen wir noch gleich zu einem weiteren Kollegen, der bisher auch ganz gut aussah. Aber ja, also Zach Wilson sieht im Großen und Ganzen, finde ich, schon so aus, wie das halt zu erwarten war. Und da muss man schon, die Umstände bei den Jets sind halt einfach atrocious. Ne? Das ist wirklich fürchterlich. Die O-Line, jetzt ist auch noch Mekhi Becton halt weg. Die ist nicht gut. Die Receiver, ey, du hast halt Corey Davis, der ist okay, aber das ist halt auch einfach keine Top-Nummer 1 und Elijah Moore jetzt hat verletzt, ist auch ein Rookie, jetzt kam Crowder zurück, ich glaube, das hilft ihm schon, so ein Security-Blanket zu haben, einfach ein guter Footballspieler, aber ja, das sind schon roughe Umstände. Daher, für mich hat Zach Wilson erstmal jetzt ganz gut ausgesehen und ich freue mich auf die Zukunft.
Ja, also hast du alles gesagt, was ich mir jetzt so aufgeschrieben habe. Der hatte auch 15 Drops von seinen Receivern. Das ist also der Nummer 1 Wert unter den Quarterbacks, also von unten natürlich, das ist schon grausig. Und also der hat es wirklich nicht leicht. Das ist wirklich Gegner, Drops, alles, was dazugehört, natürlich die Umstellung von BYU hinter der besten Offensive Line in seiner Conference da, jetzt zu NFL und hinter der Jets Offensive Line, so, das ist schon halt auch eine Transition, ne? Das muss man nochmal sagen, so ein Lawrence oder Fields, die haben halt in zumindest beim College Football Playoff gespielt, auch gegen wirklich gute Gegner, und das ist bei BYU halt nicht immer so. Da sind eigentlich eher vornehmlich eher schwächere Gegner. Und dass diese Transition halt eher rough wird, war, glaube ich, zum Teil auch zu erwarten. Er macht halt die Big Plays. Er hat jetzt auch wirklich gute Werte, was so, Deep Balls, was wirklich akkurate Würfe betrifft und sowas. Also da hat das schon gute Werte, keine Ahnung, ich muss bei ihm immer so ein bisschen tatsächlich, du hast ja über James gesprochen, gerade eben, also ich muss bei ihm auch immer viel an James denken, so, also ich hoffe, dass er halt das mit den Turnovern noch in den Griff kriegt, jetzt in den ersten 4 Spielen 8 Interceptions plus 2 Fumbles, die hat er nicht verloren, aber naja, das ist immer Glückssache, dementsprechend, also das ist schon eine heftige Nummer, ne? Also,
ja, ist aber, wenn man sagt, also da vielleicht einmal kurz, Zach Wilson hat 7 Big-Time-Throws nach PFF und 9 Turnover-Worthy Plays, das ist natürlich kein gutes Verhältnis, aber bei Trevor Lawrence ist das ähnlich, der hat 6 Big-Time-Throws und 9 Turnover-Worthy Plays und da ist, also jeder Rookie sieht, also kein Rookie sieht da so richtig gut aus, da ist Fields mit 6-3 noch der Beste. Der hat dafür große Probleme. Ja, der frisst dauernd Sex. Das ist bei Wilson auch schlechter als bei Lawrence so. Aber es ist so, ich glaube, das ist Es ist halt der Wachstumsschmerz
Ja,
irgendwie.
überhaupt, also nein, ich gebe dir auch völlig recht. Also wie gesagt, ich würde hier auch noch keinen unterm Bus schmeißen wollen. Ne? Das ist
Ja.
halt absolut so, aber das ist halt schon saftig, ne? Und ich sag mal,
Ja, klar,
wir haben
sicher.
es dann bei Daniel Jones auch irgendwann gesehen, da war es dann halt auch irgendwann, ist ihm das dann auch
Ja.
eher in Fleisch und Blut übergegangen. Und das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. So
Ja.
würde ich es mal sagen. Aber wie gesagt, auch bei
Absolut.
den Drops und auch mit Crowder, finde ich, war ein guter und wichtiger Punkt, den du da genannt hast.
Ja. Gut, kurze weitere Breaking News für zwischendrin. Hast du gesehen, Stephon
Jo.
Gilmore jetzt zu den Panthers für einen Sechstrunden-Pick 23?
Ja,
Das ist.
die Panthers spielen wahrscheinlich ab demnächst ohne Linebacker, die spielen nur noch mit DBs. Das ist ja wirklich der Wahnsinn.
Aber Qualität wird hier aufgeladen. Also, ich war schon. Ich muss sagen, das ist wirklich. Also, einen Sechstrunden-Pick da abzugeben, das ist easy.
Ja, da muss man
Super.
nicht überlegen. Ne?
Ja.
Also wenn man jetzt mal sieht, wen die da auf Corner haben, ich meine, JC Horn jetzt verletzt, aber dann Dante Jackson, CJ Henderson, jetzt
Ja.
Gilmore, also das sind schon gute Corner auf jeden Fall.
Ja. Auch gut, wenn du so junge Corner hast, die sich neu entwickeln müssen. Wenn du dann so einen Topstar vielleicht hier mit
Ja.
drin hast, glaube ich, kann denen auf jeden Fall auch was bringen. Und mich wundert sehr, dass hier die Bucks Chiefs nicht gleichgezogen haben. Irgendwie.
Ja, das ist
Aber kann
schon
natürlich auch
spannend.
immer Cap-Issue sein.
Ja, ich glaube, von denen hatte auch niemand so richtig viel Geld.
Ja. Genau, das nur kurz eingeworfen. Fand ich jetzt ganz interessant. Bin da gespannt, wie es weitergeht. Die Nummer 8, das war dann Travis Etienne. Das wird relativ kurz und knackig, glaube ich. Da können wir nicht viel sagen, außer das trifft es Ähnliches hier auf Etienne zu wie auf Lawrence. Das Front Office macht Faxen.
Ja, ne. Er kann eigentlich nur hoffen, dass James Robinson nicht zu gut aussieht. Das ist so ein bisschen der Punkt, aber ansonsten, see you in 22, habe ich mir aufgeschrieben.
Genau.
Ja.
Einmal nur kurz vielleicht, was ich schon nach wie vor, also jetzt jeder, der das Problem hat, keine Running Backs aufstellen zu können oder schwer, der es schwer hat, in PPR Running Backs zu finden. Travis Etienne ist ein super Receiver und wäre das auch geworden in dieser Offense. Und deswegen bin ich auch nach wie vor überzeugt, dass es richtig war, ihn sehr, sehr hoch zu draften, auch wenn jetzt dieses Verletzungspech eben passiert ist. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ist jemand, den ich in einem Rebuilder auf jeden Fall einkaufe, wenn das möglich ist. Gut, die Nummer 9, nächster Running Back, Javonte Williams von den Denver Broncos. Sah gut aus, oder?
Ja, Javonte Williams sieht gut aus. Ist halt auch das, war also ein Contact Runner halt. Das war auch klar. Und hast du den einen Run
Am
gesehen am
Tiefen,
Wochenende?
gell?
Wie so ein Schneepflug zieht er da alle mit. Also, das war schon gewaltig, ne? Also ich glaube,
Ja.
der Junge, mit dem muss ich mal Beine trainieren gehen. Das macht, glaube ich, Spaß.
Ja.
Ja.
Ja, einfach geil. Ultra
Monster.
elusive. So viel Broken und Missed Tackles. Das ist echt geil. Macht richtig Spaß. Höchste Yard nach Kontakt pro Versuch aus der Running Back-Riege.
Ja.
Auch höchste Breakaway Percentage, auch interessant. Und was exzellent ist, ist sein Passblocking, gell?
Ja, der ist gut. Der
Ja.
ist gut. Ich ärgere mich immer noch, dass ich ihn nicht auf der 2 gelassen habe, in meinen Rookie-Rankings. Ja. Andererseits muss man sagen, für diese Saison wahrscheinlich eher nicht so interessant. Also, Melvin Gordon geht nicht weg. Aktuell ist das Ganze eher im 55-45-Split zugunsten von Melvin Gordon. Was Rushing Share und Snap Share und sowas betrifft. Receiving Work ist ziemlich ähnlich. An der Goal Line hat mittlerweile Javonte tatsächlich die Rolle übernommen, was schon mal positiv ist. Genau, aber solange, also Melvin Gordon, ich sehe nicht, dass sie den irgendwie abgeben. Und dementsprechend glaube ich, solange sich da nicht Melvin Gordon verletzt, wird Javonte Williams halt nicht über diese Rolle hinauskommen. Aber das heißt auch, umso länger die Saison dauert und solange er nicht jetzt irgendwie 2, 3 Touchdowns pro Woche auflegt,
Ja.
wird er vielleicht zu kaufen sein. Und ich sag mal,
Ja.
aktuell ist es wahrscheinlich noch schwierig, weil viele noch darauf hoffen. Aber wenn umso weiter die Saison rückt und ja, es umso mehr so aussieht, als hätte er nicht diese Riesenrolle, desto mehr würde ich da hinterher sein und würde probieren, ihn zu kaufen, weil Melvin Gordons Vertrag läuft nämlich am Saisonende aus. Ne? Also Denver hat
Ja,
zwar
und
die,
das
ja.
kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den dann noch verlängern. Also ist jetzt auch
Ja,
zu alt dafür und so.
Denver hat halt Kohle. Ich habe extra heute nochmal nachgeguckt. Also die haben jetzt mit allen auslaufenden Verträgen haben die über 100 Millionen Cap Space dann in der Offseason. Gut, da werden noch ein paar Verlängerungen eintrudeln und sowas. Ja, normalerweise wird es null Sinn ergeben, wenn du einen Running Back an 35 oder so draftest und dann den alten nochmal zu verlängern für viel Geld. Aber man weiß das nicht, ne? Die NFL-Teams sind manchmal
Ja.
wild. Ja, aber wir hoffen einfach mal das Beste und hoffen, dass Javonte Williams da nächstes Jahr dann der Lead oder Workhorse Back wird.
Ja, und von mir aus muss kein Workhorse sein, der kann von mir aus, da kann auch, weiß ich nicht, ein Ronald Jones kommen oder ein Carlos Hyde und darf dann auf First und Second Down, also von denen 50% der Versuche da zwischen 20 und 20 in die Mauer laufen, das ist mir scheißegal. Hauptsache, er ist der Mann, der im Third Down auf dem Feld steht, 2-Minute-Offense auf dem Feld steht und an der Goal-Line auf dem Feld steht. Er muss keinen McCaffrey Usage bekommen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht wichtig. Und prinzipiell, also die Skills scheint er halt zu haben. Das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Und deswegen kann mir gut vorstellen, dass Javonte, wenn wir nächstes Jahr darüber reden, plötzlich der wertvollste von den dreien ist. 21 Jahre alt, so stark, wie der aussieht. Ich bin gespannt.
Ja,
Muss
glaube ich
halt die
nicht.
Rolle einfach passen.
Ich glaube nicht, dass er mehr als Najee Harris liefern kann. Also ich glaube nicht, dass er den im Wert übertrumpfen kann bei den Gegebenheiten, beziehungsweise auch wenn er dann der Leadback ist, weil er ist. Ich glaube nicht, dass sie ihn so hart im Passing Game featuren werden. Das ist also, das kann ich mir nicht
Das,
vorstellen.
ja, bin
Aber
gespannt.
gut, mag sein. Jedenfalls, ja, er ist natürlich jung, was hier auch nochmal diesen Plan, ihn zu kaufen, nochmal interessanter zu ma macht, natürlich. Genau, also als Rebuilder will ich ihn auf jeden Fall probieren zu bekommen.
Bei beiden ist halt die Frage, wer ist der Quarterback nächstes Jahr? Man weiß es bei beiden nicht, wer
Ja,
es sein
klar.
wird. Und das ist am Ende für Running Back Targets die ganz entscheidende Komponente.
Ja, es könnte natürlich
Bist
Aaron
du,
Rodgers hier werden, ne? Das wäre natürlich
kann es
brutal.
aber für beide werden.
Ja, aber ich glaube, ich halte es für durchaus realistischer, dass Aaron
Nach
Rodgers
Denver
zu
geht.
Denver geht. Das war ja jetzt in der Offseason schon, also da war ja schon ganz schön viel Qualm und oder ganz schön viel Rauch und ich glaube, da wo Rauch ist oder Qualm, ist es auch Feuer, ne? Also, das wäre durchaus denkbar.
Mal sehen, das wäre natürlich brutal. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber das müssen wir erstmal abwarten. Dann die Nummer 10. Jetzt müssen wir langsam, wir müssen auch ein bisschen hier auf die Tube drücken, glaube ich. Wir sind schon wieder bei irgendwie Stunde 15 oder so. Lass uns noch ein paar machen hier auf jeden Fall, die wir uns hier mit aufgeschrieben haben. Die Nummer 10 war Devonta Smith. Wir waren ja beide sehr, sehr niedrig bei ihm, so im Vergleich zum Konsensus. Wie siehst du ihn denn jetzt halt im Moment so?
Ja, solide. Also spielt eine vernünftige Rookie-Saison, profitiert natürlich massiv davon, dass er die Nummer 1 Receiver-Rolle in Philadelphia gleich bekommen hat. Ne, das ist klar super. Er macht es auch ganz in Ordnung. Also effizienzmäßig kann er sich noch steigern. Dementsprechend, also er hat noch Luft nach oben auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich sehe ihn als ganz solide, ist glaube ich auch für Fantasy ein ganz solider Receiver, wird niemals ein Ja'Marr Chase werden, aber wie gesagt, ist völlig, völlig okay.
Das ist ja im Prinzip von Anfang an der Punkt gewesen. Andererseits, man ist natürlich schon in Philly, finde ich es echt schwer, das zu sagen. Der hat 30 Targets mit einem A-Dot von fast 16 Yards. Das ist echt krass, aber auf der anderen Seite ist halt, leidet natürlich die Effizienz auch, weil ein Hurts nicht der Top-Passer ist. Ja. Das ist, erzählt mir niemandem was Neues. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall promising, ist gut. Soweit und ja, er schwimmt halt in diesem zweiten Tier auf jeden Fall für mich nach wie vor mit. Hat sich da aber für mich auch noch nicht so klar abgesetzt. Also, wir kommen jetzt zu den nächsten. Da finde ich, da kann man ihn noch nicht so klar drüber setzen. Die Elfer Jalen Waddle, der ging nach Miami. Der hat auch eine ganze Menge Targets gesehen, ist aber kein A-Dot von 16 Yards, sondern von 4. Also auf der einen Seite muss ich sagen, finde ich es cool, dass er nicht nur so in dieser Henry Ruggs-Rolle vom letzten Jahr quasi ist und so total unkreativ eingesetzt wird. Und natürlich ist das jetzt ein Riesenproblem mit Jacoby Brissett da als Quarterback. Da musst du halt irgendwie dein Scheme auch total umbauen. Von hier finde ich es schwer, Waddle an sich bisher zu bewerten. Aber was ich gesehen habe, finde ich bisher erstmal ganz positiv.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass er da gut irgendwo Wide Receiver 1 bzw. 2 sein kann. Ne? Also das war nicht so klar. Ich meine, Fuller hat halt gesundheitliche und noch ganz viele andere Probleme. Der kommt irgendwie ja gar nicht aufs Feld dieses Jahr. Das ist durchaus ein Problem für, also das ist gut für Waddle, aber ist für Fuller halt ein Problem. Und davon profitiert er halt aktuell massiv. Oder hat auch die letzten Spiele massiv profitiert. Und ja, wenn Tua dann auch zurückkommt, also ich glaube schon noch, dass Tua, auch wenn der auch nicht gut war, aber durchaus nochmal besser als Brissett ist, was jetzt wahrscheinlich auch nicht so schwierig ist. Und die beiden haben halt schon irgendwo eine Connection, das hat sich auch am Anfang gezeigt. Und also ich bin bei Waddle eigentlich, also bin ich so vorsichtig optimistisch. Das sah eigentlich ganz okay aus. Wie gesagt, A-Dot ist natürlich kritisch, aber vielleicht kann er den ja nochmal steigern, wenn er dann mal vielleicht den einen oder anderen tiefen Pass fängt, den Jacoby Brissett einfach nicht wirft.
Ja, absolut. Daher einfach mal abwarten. Ich freue mich dann auch drauf, wenn Tua wieder an der Center ist. Könnte aber noch, also jetzt weiß ich nicht, wie lang es noch dauert, ob das jetzt halt für Woche 6 eine Möglichkeit ist. Also jetzt ist er auf IR gegangen. Ich glaube, Woche 6 wäre wieder eligible. Ja. Wenn ich mich da richtig erinnere, dann ist die Frage, ob es da schon wieder geht oder nicht. Muss man mal sehen. Aber wir müssen erstmal noch ein bisschen Preset ertragen, muss man fast schon sagen. Also das ist schon hart für die Dolphins. Genau, ja,
Ich glaube, es gibt in der NFL aktuell keinen Quarterback, den ich einfach weniger gerne sehe. Also als Reset. Ich glaube,
Big Ben ist nah dran.
Ja, aber Big Ben ist schon nochmal ein Unterschied zu Reset. Ne? Also.
Aber es ist trotzdem schon sehr frustrierend, das zu sehen. Das ist
ja,
klar,
ja,
ist er besser, aber.
Ja, auch Davis Mills, aber da passiert wenigstens was. Schön die Interception und sowas da. Ja, also, so Brissett
was ist
so,
bei Taysom Hill?
Nee, der ist für mich gestorben. Den noch einmal sehe, diesen ist Pisser. Oh, der ist gar nichts.
Ja, ja.
Soll ich als Special Teamer irgendwo als Gunner in eine Wand reinlaufen lassen oder sowas? Ist doch egal.
Ja, aber du hast recht, Jacoby Brissett anschauen, das tut nicht, nicht gut. Das ist schwer, schwer zu ertragen. Aber gut, es ist wie es ist. Nächster Quarterback, den wir hier besprechen können, ist die Nummer 12, ist Mac Jones von den Patriots. Du warst ja sehr angetan von ihm davor und ich glaube, bisher sieht man genau das, was man erwartet hat, oder? Und das ist positiv.
Ja, also ich bin ganz begeistert von Drew Brees, wie er hier spielt. Nee, also ja, ist er wirklich. Mac Jones sieht echt einfach grundsolide aus. Der hat jetzt nicht die tollsten Waffen, aber ja, hat.
Außer Jacoby Myers.
Ja, sag ich ja. Das ist halt, er hat eine super Completion Percentage, macht wirklich da viel richtig, hat natürlich auch noch Rookie-Fehler drin, überhaupt gar keine Frage, aber ich glaube, das wird halt wirklich so ein Typ Breeze, also ich sage nicht damit, dass er Breeze wird, aber so ein Typ halt, oder wenn man jetzt Derek Carr nehmen will, kann man das auch tun, so vom Spielstil her, er kann alles, hat jetzt nicht den Bombenarm, ne? Also tief werfen wird nie seine Stärke werden, aber das haben wir eigentlich auch schon in Zügen so gedacht und also ich glaube, für das, was die Patriots machen wollen, eben viel laufen, ist das echt ein vernünftiger Quarterback.
Ja, wirklich, ich glaube, sie müssen einfach bei den Waffen noch ordentlich draufpacken, das
ja.
War meiner Meinung nach war es ein Riesenfehler, die Verträge, die sie an die Titans gegeben haben. hatte ich ja die ganze Offseason auch schon gesagt, dass ich Jonnu Smith einfach für völlig überbewertet halte. Und der ist ganz nett, so mit seiner Athletik macht er einzelne flashy Plays, aber man sieht, er kann diese Offense halt nicht tragen in dem Sinne, dass er so richtig die Explosivität verleihen kann. Was auch irgendwo zu viel verlangt wäre, aber er ist halt keiner, der kann kein George Kittle sein. So, die Qualität hat er meiner Meinung nach einfach nicht. Und das irgendwie solche Waffen braucht halt Mac Jones, glaube ich, dann über die nächsten Jahre noch.
Ja, und auch der Vertrag für Aguilar, ne? Also,
ja,
weiß ich nicht, das passt halt auch überhaupt nicht zusammen.
Nee,
so, also, das stimmt. Naja, gut. Aber
Mac Jones, man muss einfach sagen, mega Floor, auch für die Zukunft. Das ist ein NFL-Quarterback.
Ja.
Und das wurde ihm von vielen, sag ich mal, irgendwie abgesprochen. Und ich glaube, der wird halt, das ist einfach für Fantasy, sag ich mal, immer so ein Quarterback 2, Jahr für Jahr.
Ja, denke ich auch.
Und ich sehe da nicht, also wenn du irgendwie, wer noch einen Deal hinbekommen kann, irgendwie für Baker Mayfield oder so, und du bekommst Mac Jones und vielleicht kriegst du sogar noch ein bisschen was dazu. Jetzt gerade vielleicht
das
schwierig.
Das glaube ich nicht, nee.
Also, ja, das hättest du vorletzte Woche machen sollen dann. Aber ich sag mal, so in der Range, da hätte ich lieber Mac Jones dann als einen Baker.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gar keinen, da würde ich gar nicht überlegen.
Ja. Und das ist schon stark. Also das ist echt stark, dass man nach so kurzer Zeit einfach das auch schon diese Qualität sehen kann. Macht er echt gut.
Ja.
Genau, dann haben wir relativ schnell abgehakt. Die Nummer 13 war Rashad Bateman, der Wide Receiver der Baltimore Ravens. Da freue ich mich jetzt drauf, dass wir ihn dann relativ bald mal sehen, wenn er jetzt dann mal am Feld steht. Klar. Aber ansonsten, kann man noch nicht viel dazu sagen. Die Nummer 14 war dann Elijah Moore. Und ja, da bin ich sehr positiv, sag ich mal, angetan. Ich glaube, hat er jetzt leider auch einfach Zeit verpasst durch die Concussion, aber in einer dysfunktionalen Jets-Offense schafft er es trotzdem, er bekommt seine Targets und er spielt halt vor allem wide. Das finde ich cool, dass er das einfach kann und dass er da auch eingesetzt wird. Jetzt einfach mal gucken. Es muss ich glaube, da einfach auch, um das wirklich zu beurteilen zu können, müssen wir schon noch warten, dass diese Jets-Offense halt auch mal ein bisschen einen Groove bekommt und dann kann man auch Elijah verlässlicher bewerten.
Ja, also ich glaube auch, dass er dieses Jahr einfach keine Rolle spielt, ne? Also beziehungsweise für Fantasy jetzt nicht relevant ist, weil Corey Davis die 1, Jameson Crowder ist im Slot halt das wichtige Target für Zach Wilson. Und ich glaube einfach, dass diese Offense und auch mit diesem Rookie-Quarterback, dass die nicht mehr als 2 Fantasy-Optionen supporten kann. Und deshalb ist Elijah Moore da erstmal so ein bisschen außen vor. Mhm. Mal gucken, ob es dann vielleicht nicht. Also ja, der wird seine Plays haben, ne? So nicht, aber ja.
Mal schauen, ich bin gespannt. Ich hoffe schon, dass man vielleicht, also Fantasy-relevant, kommt auf die Tiefe der Liga und die Ausgeglichenheit an, würde ich jetzt fast mal behaupten.
Ja gut, in der 32er Liga mit 10 Startern wird das schon relevant sein, da hast du recht.
Also in einer Dynasty, die recht top-heavy ist, wo es irgendwie 2-3 Contender gibt mit jeweils 10 Spielern, klar, da spielt er keine Rolle, aber ja, also ich habe ihn in der 16er Liga und da tut er mir weh, dass er gerade ausfällt, muss ich sagen. Und da würde ich ihn auf jeden Fall ganz gerne aufstellen. Ich glaube schon, dass der ein Low-End Wide Receiver 3 sein kann. Schauen wir mal, ob das dann auch so eintritt.
Nein, glaube ich nicht.
5 mal sehen. Target Share ist schon ordentlich. Ich bin gespannt, ob sich das jetzt wirklich so relativiert, wenn Jameson Crowder kommt.
Jameson Crowder ist so unterbewertet. Ja, natürlich, der ist auch total unterbewertet, wenn er denn mal fit ist. Das Einzige ist bei ihm halt wirklich Gesundheit. Ansonsten ist Jameson Crowder Minimum Wide Receiver 3. Das ist halt wirklich leider so. Das ist traurig, aber wahr. Pass auf, wenn er seine 10 Targets pro Spiel sieht, wieder in der Offense.
Ja, absolut, absolut. Das geht alles bei Elijah weg, wenn er sich da nicht durchsetzen kann oder wenn Wilson da Crowder auch entsprechend bedient. Aber schauen wir mal. Also klar, ich erwarte das jetzt von Moore nicht Woche für Woche und auch nicht sofort, aber die Hoffnung geht hier in die zweite Saisonhälfte und dass das sich ein bisschen mehr eingegroovt hat und dann möchte ich mal gucken, wie es ist. Also ein bisschen was erwarte ich mir dann schon noch, auch wenn es einfach sehr offen ist. Aber die Upside, glaube ich, also hat er ein bisschen Upside hat er meiner Meinung nach für dieses Jahr schon noch. Aber let's see. Müssen wir auf uns zukommen lassen. Terrace Marshall, nee, die Nummer 15 war ein Running Back. Trey Sermon, Running Back bei den Niners. Du hast ein bisschen mehr Exposure. Hm. Wie besorgt bist du denn bei ihm?
Also, das erste Spiel, das er gemacht hat in Woche 3, war nicht so doll. jetzt finde ich, sah er schon wieder besser aus. Also, das konnte man sich auf jeden Fall angucken. Das sah jetzt nicht ganz so wild aus. Und ich glaube schon, dass er halt auch seinen Anteil am Rushing Game sehen wird, egal wer da jetzt wieder fit ist oder auch nicht. Das Einzige, was natürlich bei ihm bislang ärgerlich ist, er hat halt kaum Targets, ne? Das ist echt ein bisschen besorgniserregend. Schauen wir mal, wie sich das jetzt so mit Lenz entwickelt. Keine Ahnung. Muss man einfach abwarten.
Es ist ein mobiler Quarterback und die Niners Running Backs haben jetzt nie die wahnsinnigen Targets. Ich verstehe deswegen auch gar nicht so sehr, warum dieser Niners Running Back quasi, das ist ja so ein bisschen wie der heilige Gral gefühlt, wenn da mal einer kommt, wir wollen alle den Shanahan Running Back haben. Aber die Targets waren da nie so hoch. Selbst mit Jimmy G, der ja kein mobiler Quarterback ist, ganz im Gegenteil. Weil da viel, wenn es so designte Running Back Targets gibt, gehen die zu Kyle Juszczyk. Das ist echt ein Pain. Wenn das zu einem Running Back ginge, aber das geht halt immer zu ihm. Ja. Deswegen, ja, das ist schon rough. Also,
ja gut, ich glaube, da geht es auch viel um die Touchdown und diese Big Play Upside.
Klar, ne? Also, voll.
Da, und das ist halt, klar, ich sag mal, ich nehme auch einen Running Back ohne Targets, wo ich halt die Chance auf 2-3 Touchdowns die Woche habe, nehme ich sofort, ne? Also das ist halt so ein bisschen, glaube ich, das, worauf da gehofft wird. Und ja, also, ja. Ich begrabe meine Hoffnung noch nicht komplett bei Trey Sermon, auch wenn ich schon vorsichtig besorgt bin.
Das gebe ich ganz offen zu. Er sah jetzt auch besser aus.
Ja, auf jeden Fall.
Ganz klar sagen.
Ja, wie gesagt, Overreaction nach 2 Spielen ist immer so ein bisschen so eine Sache. Ne? Ja. Da kann man halt schon viel verlieren.
Aber dass er quasi hinter Elijah Mitchell war, das hat halt auch wehgetan. Also das war schon ein Schlag in den Magen.
Ja, ich glaube auch einen beschisseneren oder einen schlechteren ersten Carry in der NFL kannst du nicht haben. Fumble plus Concussion. Alter, wie viel schlimmer soll es denn werden? Also das ist ja schon echt, das grenzt ja schon wirklich an am schlimmsten. Ne? Also von daher, es kann bei Trey Sermon, oder es steigert sich langsam von, wie gesagt, Fumble mit Concussion hin zu einem soliden Spiel mit Touchdown, hin zu einem Spiel, wo er jetzt vernünftig aussah. Mal gucken, im nächsten Spiel fängt er vielleicht sogar mal einen Ball.
Ja, let's see, wie es da weitergeht. Die Nummer 16, dein Mann, Wide Receiver 6, Terrace Marshall von den Carolina Panthers. Bist du immer noch überzeugt, dass er die meisten Receiving Touchdowns bei den Panthers fängt dieses Jahr?
Auf jeden Fall.
Ja, okay, ja, man muss auch einfach mal dabei bleiben, wenn es gerade nicht gut läuft.
Wollte gerade sagen, in guten wie in schlechten Zeiten, Terrace und ich. Ja, gut, er hatte jetzt zumindest schon mal 3 Endzone-Targets, ne? So viel kann man schon mal sagen. Und natürlich hat man sich insgeheim ein bisschen mehr erhofft als das, was bislang kam. Aber ich sehe es jetzt mal positiv, wo Dan Arnold weg ist, denke ich, dass er in der Rolle, also er hat ja sowieso schon viel im Slot gespielt und ich glaube, die Tight Ends, die jetzt noch da sind, Tommy Tramble und wie heißt der noch? Thomas.
Ian Thomas.
CJ Thomas, ne?
Ja, CJ Thomas, klar, genau.
Ian Thomas, ich glaube, die beiden sind jetzt nicht so. Ich glaube, dass Tommy Tramble eher einer ist für die Zukunft. Und Ian Thomas hat schon oft gezeigt, dass man von ihm nichts erwarten muss. Und von daher glaube ich, dass er da in der Rolle noch ein bisschen mehr sehen kann. Aber Darnold hat halt die Connection mit DJ Moore, der jetzt da doch wieder der klare Wide Receiver 1 ist. Und darunter leiden halt alle anderen Optionen außer McCaffrey, wenn der wieder da ist. Und ja, schauen wir mal, wie es mit Terrace weitergeht. 12% Target Share bislang, ADOT auch nicht so besonders hoch. Gucken wir mal. Also ich bin eigentlich ganz,
Ja.
also fand es okay, was ich bislang gesehen habe. Ein Wide Receiver kann halt mal ein bisschen länger brauchen und dementsprechend, also ich bin immer noch davon überzeugt, dass er viel, viel talentierter ist als Robbie Anderson. Und da
Ja,
über
ja.
kurz oder lang hoffe ich einfach darauf oder gehe ich davon aus, dass er den verdrängen wird.
Hoffentlich, hoffentlich. Bisschen, ja, ich muss schon sagen, bisschen mehr hatte ich schon gehofft, irgendwie so.
Klar.
Aber es ist jetzt auch keine Katastrophe, ganz klar. Es passt schon. Mal sehen, muss man einfach weiter gucken und ich bin gespannt, wie wir in unserer zweiten Rookie Watch Folge über ihn sprechen.
Ja, ich auch. Also, wie gesagt, auch bei den Touchdowns, ich glaube einfach, da wird es nach oben gehen.
Ja, gut, sehr, sehr gut möglich. Die Nummer 17 war dann nächster Wide Receiver, Rondale Moore von den Arizona Cardinals. Da finde ich, der sieht echt richtig gut aus. Also gefällt mir mega. Er zeigt genau das, was er eigentlich am College halt auch gemacht hat. Seine Explosivität funktioniert komplett auch in der NFL. Er wird auch eingesetzt. Sag mal, das ist noch nicht so, das kann noch mehr werden. Und ich weiß aber auch, das ist natürlich seine Rookie-Saison, da ist Christian Kirk, der spielt auch gut jetzt dieses Jahr hier aus dem Slot raus. Sie haben außen jetzt noch AJ Green und die Offense läuft so. Die haben jetzt noch nicht diese, ja, den Bedarf da jetzt hat großartig Rondale noch mehr einzubinden. Aber wenn er den Ball bekommt, sieht er gut aus und wenn er am Feld steht, sieht er gut aus, meiner Meinung nach. Es ist inkonstant, klar. Also es ist halt aufgrund der Crowded-Situation in der Offense ist es ganz normal, glaube ich. Aber da muss ich echt sagen, Wheels up für mich. Und würde ich echt versuchen, wenn der jetzt ein paar Down-Weeks auch mal hat, den würde ich echt versuchen zu kaufen. Finde ich mega und würde ich im Moment jeden Share, den ich habe, an den klammere ich mich auch, ehrlich gesagt.
Ja, finde ich auch spannend. Also denke ich, ist auch was für eher für nächstes oder übernächstes Jahr. Genau, aber der ist schon auf jeden Fall, sieht gut aus.
Ist eine Big Play-Maschine, glaube ich, langfristig. Das ist
Ja,
einfach electric.
wie auch gerade in diesem Screen Game und sowas, diese kurzen
Ja.
Targets und der macht halt After the Catch halt, macht der
Butter.
hat 139 Yards After the Catch, ist damit der vierte in der Liga, ne? Also
Ja.
bei, und das bei wirklich limitierten Touches. Also das ist
Absolut,
schon auf
absolut.
jeden Fall erwähnenswert.
Ja. Die 18 war Michael Carter, Running Back bei den Jets.
Ja.
Ja. Darf ich dir das Wort überreichen hier?
Ja, bei ihm ist es so, also die Snapshare ist über die Wochen konstant gestiegen und er hat da auch gezeigt eigentlich, dass er da schon der talentierteste Back ist. Gut, ich sag mal, wir reden hier von Ty Johnson und Tevin Coleman, dass er da nicht ab Woche 1 der klare Starter ist, ist eigentlich schon eine Frechheit. Ja, aber also er beweist sich da, bekommt auch die Goal-Line-Touches und von daher sieht das ganz okay aus. Das Problem ist halt, die anderen beiden stehen trotzdem auf dem Feld. Und das ist eben, das reicht dann bei ihm nicht, um da wirklich eine gute, solide Running-Back-Rolle zu liefern. Er ist schon halt auf die Touchdowns angewiesen. Aber es ist ganz okay und ja, also ich bin da jetzt irgendwie, ich bin gespannt, wie groß seine Rolle werden kann im Laufe der Saison halt, ne? Ob er da halt dann irgendwann wirklich klarer Leadback sein kann, beziehungsweise dann auch noch mehr Touches bekommt und dann kann das auch einigermaßen gut aussehen. Die Offense muss sich natürlich insgesamt auch dafür steigern, ganz klar.
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ihn kann ich einfach aktuell noch gar nicht richtig beurteilen. Das ist einfach diese Offense super schwer. Aber ja, eigentlich ist das Gute, was man da, Pfeil geht nach oben, er setzt sich offensichtlich durch in den Backfield und alles, ja, wie das dann aussieht, muss man echt einfach abwarten, glaube ich. Da kann man jetzt von keinem Running Back erwarten, dass er da Fantasy-Relevanz erreicht in diesem Backfield.
Genau, dazu
Oder
ist
diese
halt der
Offense, besser gesagt.
Dazu ist er halt einfach ein undersized Back, ne? Das muss man,
Ja.
also der ist schon so hart an der Grenze, haben wir ja damals auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Ja, genau.
Genau.
Schauen wir mal, was da so passiert. Kann ich
Genau.
nicht so
Ja.
viel da weiterhin dazu sagen. Ja.
Finde ich auch. Finde ich auch. Schwierig. Die Nummer 19. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier, wir sind ein bisschen in einem Tier-Cut und kommen zu Spielern, die wir jetzt halt nicht so arg hoch mehr hatten. Amon-Ra. Erstmal sind wir hier bei Kadarius Toney. Wir haben ihn beide schon in einer Redraft-Liga unabhängig voneinander, glaube ich, geclaimed oder zumindest mal Claims abgegeben. Ob der dann wirklich zu uns gekommen ist, wird man sehen. Ein Spieler, bei dem wir gar nicht hoch waren, ja, also wo wir gesagt haben, da steht einfach Bust auf dem ganzen Profil drauf, aufgrund seiner College-Zahlen und so weiter, hat jetzt so ein bisschen seinen Breakout gehabt in Woche 4, hat halt da irgendwie, ich glaube, 8 oder 9 Targets gesehen, 6 Receptions gehabt und gezeigt hat, wie er eine Rolle in der NFL haben kann. Und ich muss sagen, er sieht schon echt cool aus auf dem Platz. Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass so eine Art von Rolle jetzt nicht zu dominanter Fantasy-Produktion irgendwie reichen kann. Dafür ist es mir noch ein bisschen zu wenig irgendwie. Ich glaube, dass er im Route Running halt da nicht ganz so gut ist, wie man halt es vielleicht dann sein sollte. Aber es war ganz okay, nachdem er wirklich einen katastrophalen Start hatte, so irgendwie im Training Camp und in den ersten 3 Wochen. Aber man muss ihm jetzt echt, glaube ich, auch eine Chance geben und mal gucken, wie er sich jetzt halt machen kann. Wenn natürlich Sterling Shepard auch wieder zurückkommt, dann ist das für ihn könnte direkt wieder das Todesurteil für diese Saison sein. Yeah. Und er nimmt ihm dann die Touches wieder weg. Also mal sehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich bei Toney plötzlich irgendwie hoch bin und jetzt sage, das wird super. Aber hey, es sah echt ganz cool aus im letzten Spiel gegen die Saints. So viel Credit gebe ich ihm dann auf jeden Fall.
Ja, habe ich nicht ganz so gesehen, muss ich sagen. Also ich fand halt, dass die ihn halt nur so mit so Custom Touches und über kurze, schnelle Dinger ins Spiel gebracht haben. Sobald es mal ein bisschen länger wurde und er nur ein bisschen vernünftig verteidigt wurde, hat er nichts mehr gefangen. Und also Separation war auch eher, fand ich, ein Problem. Also das ist jetzt rein so, was ich...
Ich glaube, es war ein Intermediate Target, das er gefangen hat.
Genau.
Es war einmal, aber das Rest war alles kurz und halt so hingeschemt, ja.
Genau, und also das ist eigentlich schon ein Trauerspiel, weil, ich sag mal, werden sie eine Zeit lang machen, bis sie halt begreifen, dass der Typ nichts taugt.
Und ja, die Frage ist hier wirklich, worüber sprechen wir? Sprechen wir über den First-Round-Pick der Giants, die einen Wide-Receiver wollen, der ihre Offense irgendwo mit trägt? Grausig. Ja? Oder sagen wir, hey, wir haben eigentlich von Kadarius Toney nichts erwartet. Und deswegen, also ist es natürlich immer die Frage der Erwartung, finde ich.
Ja, hier. Also ich glaube einfach, das war jetzt dem geschuldet halt, dass Sterling Shepard raus war und so. Ich glaube, dem war das mehr geschuldet. Ich glaube, Sterling Shepard ist 5-mal so gut. Und also wenn noch einer mal irgendwann Kadarius Toney mit Tyreek Hill vergleicht, dann muss ich ihm wahrscheinlich eine scheppern. Also ich glaube, das ist der größte Disrespect, den Tyreek Hill jemals erfahren kann, weil die beiden haben eigentlich gar nichts miteinander gemeinsam. Ich habe mir also das jetzt wirklich nochmal, ich dachte, jetzt komm, du gehst nochmal ganz unbedarft an die Sache ran, guckst es dir wirklich nochmal an. Und der ist schon ein bisschen shifty, Kadarius Toney, aber also das ist schon noch ein Riesenunterschied zu Tyreek Hill. Also
ja, sicher.
Riesig. Ja. Also auch, was so Shiftiness angeht, was so Playmaking-Ability mit dem Ball in der Hand angeht. Boah, also, ne, komm, ey. Also, ich bin da raus und ich hatte auch einen Waiver-Claim eingereicht, irgendwie an 8. Stelle oder sowas. Nee, also, ich habe ihn glücklicherweise auch nicht bekommen und also da bin ich auch raus. Also, nee, komm, lass mich mit dem Typen echt zufrieden und da liege ich dann auch gerne falsch, wenn es nachher doch so sein sollte. Aber das würde mich schon arg wundern, wenn der irgendwas Relevantes werden wird und wenn das nicht sein bestes Spiel der Saison war.
Ja, das ist einfach, ich finde, das ist ein Spieler, da kommt es einfach drauf an, wenn der Touches hingeschemt bekommt, ja, ein Screen kannst du immer fangen.
Ja.
Da gehört nicht viel dazu und dann macht er mal ein paar Big Plays draus, das ist okay. Wie gesagt, ich wollte einfach nur sagen, ich finde, es sieht ganz witzig aus, wie er halt einfach da so durchs Feld geht und er lässt halt auch NFL-Spieler aussteigen. Das ist einfach, das sieht man, für so shifty genug. Aber wer jetzt sagt, Rondale Moore und Kadarius Toney quasi, über gewinnen auf die gleiche Art und Weise oder beide mit einem niedrigen A-Dot und machen gute Yards after Catch, ja, da sind wir halt dann wirklich komplett anderer Meinung, das ist nicht der gleiche Spieler oder so. Und ja, ich bin weiterhin out bei Tony, ich kaufe den in keiner Dynasty-Liga ein, weil ich nicht glaube, dass der mal relevant wird. Ja.
Wenn ihr den Fehler gemacht habt und habt Kadarius Tony trotz dem, dass wir euch das tausendmal gesagt haben, habt ihn jetzt irgendwie gedraftet oder niemand in der Liga hat ihn angefasst und ihr habt ihn irgendwann eingesammelt. Und jetzt war dieses Spiel da. Es ist die Möglichkeit. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, ihn für einen Second Rounder meinetwegen zu verkaufen, ne? Oder für zwei.
Second Rounder wäre ein Hall, Alter.
Ja, das wäre echt super. Nee, also komm, weg damit und Feierabend. Also das wäre traumhaft. Ihr habt jetzt meiner Meinung nach die Möglichkeit, da nochmal zuzuschlagen. Genau. Und wenn er dann bastelt halt, dann sagt nicht, dass wir euch nicht gewarnt hätten.
Genau. Und wenn er dann doch relevant wird, dann haben wir natürlich nie was gesagt. Das ist klar. Dann werde ich diese Folge löschen oder das wird rausgekürzt.
Nein,
North Korean Dynasty Flow Podcast.
dann stehen wir natürlich auch dazu. Dann nehmen wir auf jeden Fall dann auch die Schande auf unser Haupt.
Absolut. Absolut, absolut. Übrigens, wer noch Henry Rux im Roster hat, das ist meiner Meinung nach auch ein Sell-Window gerade, das ihr habt. Und ich habe meins genutzt. Ich habe ihn noch einmal gehabt, gedraftet irgendwie in Runde 14 in der Offseason. Und habe ich jetzt auch in einem Deal verpackt. Und ich persönlich fühle mich damit wohl. Klar kann das sein, dass der jetzt relevant wird, aber ich tue mir schwer damit.
Ja.
Genau, Nummer 20 hier in unserer Liste. Wir haben nicht mehr viel. Wide Receiver 9, Amon-Ra St. Brown bei den Lions. Ich glaube, ich habe bei Tony angefangen, jetzt dann darfst du wieder reinstarten.
Ja, Amon-Ra St. Brown, da entwickelt sich gerade so ein bisschen, dass er eine Rolle bekommt. Also er war jetzt im letzten Spiel Target Leader der Lions, zusammen mit TJ Hockenson mit je 22%. Das macht auf jeden Fall Hoffnung und Mut und der sah auch ganz okay aus. Ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt so entwickelt. Also, wir hatten heute ja auch kurz geschrieben, dass Jared Goff gar nicht so verkehrt aussieht. Also nicht, oder beziehungsweise nicht so schlimm, wie ich dachte. Also ich dachte, der implodiert komplett. Das ist aber nicht der Fall. Und schauen wir mal. Also, er hat halt die Möglichkeit, wenn Khalif Raymond und Quintez Cephas halt deine größten Konkurrenten auf der Wide Receiver Position sind, dann hast du eine Chance, dich da durchzusetzen und die sollte er halt auch tunlichst nutzen. Wenn er es nicht schafft, in dieser Saison da wirklich der Wide Receiver 1 zu werden, gut, dann weiß man auch Bescheid und dann kann man wahrscheinlich sagen, okay, Haken dran, nächster.
Ja, absolut. Und das ist halt erstmal, er hat seine Targets jetzt halt verdient und er hat die an sich wertvolle Slotrolle halt und das ist schon cool. Also ich finde schon, ist okay, passt soweit. Und jetzt müssen wir da abwarten, ne?
Ja, ich glaube, er stößt halt, also ich glaube, das ist auch so ein, ich nenne es mal harter Hund. Und ich glaube einfach, das stößt halt auch bei Dan Campbell da auf gutes Ansehen. So von der Einstellung her, ja, so, das ist so ein, also ich glaube, Amon-Ra St. Brown ist halt auch so ein Beißer. Und so ein Kniescheibenbeißer. Und ich glaube, wie gesagt, deswegen, ich glaube schon, dass der da sich eine Rolle erarbeiten kann, wie wertvoll die dann letztlich bei den Lions ist, gut, ne? Aber wie gesagt, wenn er sich da durchsetzt, das wäre schon mal auf jeden Fall gut und wird dann auch für die Zukunft Hoffnung geben.
Ja, absolut, absolut. Dann die Nummer 21, Wide Receiver 10, Diami Brown bei den beim Washington Football Team, besser gesagt. Hat eine. Also finde ich jetzt vom Prinzip her sieht er ziemlich ähnlich, also ziemlich so aus, wie ich das erwartet habe irgendwo, halt einen sehr niedrigen A-Dot, sehr hohen A-Dot, sorry, er ist halt ein Deep Threat einfach so, das ist auch sein Skill, obwohl er ja nicht so wahnsinnig schnell ist, aber das kann er einfach, glaube ich, ganz gut. Ich finde es halt schwer, tatsächlich bei Washington das jetzt auch zu bewerten mit Heinicke da als Quarterback. Natürlich jetzt halt, wenn man so guckt, er hat nur 14 Targets bekommen und seine Yards pro Route Run, die sind wirklich unterirdisch schlecht. Das ist einfach so. Aber auf der anderen Seite finde ich schon fast wieder positiv, dass er eben die Routen läuft, dass er diese Rolle in der Offense hat. Und man muss einfach jetzt, glaube ich, gucken, wie das da weitergeht. Aber klar, er wird dieses Jahr überhaupt keine Fantasy-Relevanz haben mit Heinicke da an der Center. Das wird nichts. Und dann einfach gucken. Ist natürlich schon ein bisschen Longshot, Diami. Ich mag ihn als Spieler gern. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt ein Contender bin zum Beispiel und eine Möglichkeit habe, vielleicht einen Impact-Spieler für dieses Jahr zu kaufen, das ist jemand, von dem trenne ich mich schon irgendwo und sage, hey, wenn ich so diesen Late-Second-Wert, den ich in ihn investiert habe, wieder bekomme und für einen anderen Spieler dann ausgeben kann, der dieses Jahr was macht, dann verstehe ich auch jeden, der das tut. Ja, nach wie vor mag ich ihn als Spieler. Und im Rebuild kaufe ich auch durchaus mal, glaube ich, dieses Jahr, weil der nicht viel machen wird. Aber ja, mal sehen, wie es weitergeht.
Ja, ich bin ein bisschen, also der hat jetzt, wie gesagt, eine Knieverletzung sich zugezogen im letzten Spiel. Ich bin etwas enttäuscht bislang. Also der hat meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig aus seinen Opportunities gemacht. Aber, wie gesagt, super kleine Sample Size mit einem Ersatz-Quarterback. Ja, schon auf jeden Fall mal ein kleiner Ritterschlag, dass er überhaupt so viel Opportunity gesehen hat, gleich von Beginn an. Das muss man auch erwähnen. Hat sich da auf jeden Fall schon durchgesetzt, aber mal abwarten, wie es in Zukunft dann aussehen kann.
Ja. Er hat natürlich auch, dass man, also mit Chargers, Giants und Bills in den ersten drei Spielen, das waren jetzt auch nicht die leichtesten Defenses, die sie da gespielt haben. Die können den Ball auch schon auch ganz gut verteidigen. Und ja, Atlanta dann halt raus mit Knieverletzung, ist halt blöd, aber mal sehen, ja. Also hätte natürlich schon auch mehr sein können die ersten Wochen, ja. Stimme ich dir schon zu. Die Nummer 21 war er, die Nummer 22 ist Amari Rodgers. Was sagst du zu ihm?
Ja, Redshirt, ja, ne, für ihn, also der sieht kaum Snaps halt, war eigentlich auch klar, nachdem Randall Cobb wieder kam, dass er dann eher erstmal nichts sieht. So, wie gesagt, schauen wir mal, wie er sich dann nächstes Jahr zusammen mit Jordan Love macht.
Genau. Ja, das ist definitiv ein Problem. Aber ja, genau. Muss man einfach abwarten.
Ja, hoffentlich hat man ihn aus Taxi-Squad gepackt. Ne, wenn man eins hatte, das war so ein klarer Kandidat für mich eigentlich dafür. Ja. Ne, das war eigentlich vorauszusehen.
Ja. Dann die 23. Oh, schade. Da muss ich sagen, ich finde es direkt schade, dass ich jetzt die Nummer 23 hier bekomme. Running Back der Philadelphia Eagles, Kenneth Gainwell. Ja, der höchst gegradete Running Back der Rookies von PFF. Ja, also ich muss sagen, hier auch Credit is due. Kenneth Gainwell sieht weitaus besser aus, als ich das erwartet hätte. Er wird von den Eagles eingesetzt. Er scheint einfach im Receiving Game auch besser zu sein als Miles Sanders, sonst würde die Rolle nicht bekommen, würde ich behaupten. Das sage ich ja an anderer Stelle auch irgendwie und dann muss ich das auch sagen, obwohl ich jetzt einen Back nicht so gut erwartet hätte. Er ist ein ganz ekliger, Spieler für den Miles Sanders Owner und da ich ja durchaus recht hohe Erwartungen von Miles Sanders hatte, weil ich ja dachte, der sticht jeden anderen Back in dem Running Back Room aus, wurde ich da Lügen gestraft. Kenneth Gainwell ist, nach dem, was ich sehe, wenn ich mir auch Sachen angucke, wie Missed Force Tackles oder Yards nach Kontakt pro Attempt, Breakaway Percentage, Elusiveness, da ist er überall wirklich underwhelming und schlecht. Also als Runner an sich mit Ball in Hand finde ich ihn nach wie vor, auch wenn ich ihm zuschaue, nicht so überzeugend, aber er bekommt die Targets und er bekommt die Receptions. Und das ist halt nun mal, was zählt am Ende. Und ich verstehe es zwar nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, aber er hat eine Rolle bei den Eagles und wer Kenneth Gainwell, sag ich mal, gedraftet hat irgendwo hier Ende Runde 2, glaube ich, der kann sich aktuell über einen schönen Wertgewinn freuen. Und ich persönlich kaufe ihn nicht, da ich bin nicht überzeugt von ihm als Talent, aber er hat sich eine Rolle erkämpft und daher not bad. Das ist für einen Fünftrunden-Pick nicht so einfach.
Ja, Philadelphias Nyheim Hines habe ich mir aufgeschrieben. ist halt wirklich für Sanders-Owner genau wie Nyheim Hines für Taylor-Owner halt Pain in the Ass, ne? Das ist einfach, wie es ist. Du, was soll ich sagen? Mochte ihn als Running Back einfach nicht und er hat jetzt die Rolle bekommen, muss ich sagen, hab ich ihm nicht zugetraut. Dafür natürlich dann auf jeden Fall Respekt, ne, kann man nicht anders sagen. Ja, er bekommt halt wertvolle Touches. Das ist einfach nicht zu unterschätzen.
Die scheiß
Nichtsdestotrotz.
zwei Rushing-Touchdowns halt auch noch, weißt du? Es wäre ja alles okay
Ja,
noch. Es wäre
naja.
schon schlimm genug, wenn er so viel Targets zieht, aber er kriegt auch noch zwei Rushing-Touchdowns, wenn du dann Sanders hast. Das tut wirklich im Herzen weh.
Ja, also genau. Ich sag mal, der Rush-Share ist halt wirklich zwei Drittel Miles Sanders, ein Drittel Gainwell.
Ja.
Aber bei den Targets ist es halt ungefähr 50-50 oder 55, 45 für Gainwell. Und ja, das ist halt echt, ist halt Kacke. Eigentlich kannst du mit beiden nichts anfangen. Das ist eigentlich
Ja.
das größte Problem. Natürlich, Gainwell hatte jetzt ein gutes Spiel, Sanders hatte in Woche 1 ein gutes Spiel. Das ist einfach super ekelig und super scheiße. Eigentlich, ja, wäre gut, wenn die zusammen einer wären.
Ja, richtig. Wenn
Ja.
Miles Sanders das geschafft hätte, was wir alle irgendwie oder was wir beide erwartet hätten,
Ja.
dass er den 200-Pound Running Back da irgendwie halt fast irrelevant macht. Der kann ja von mir aus da seine zwei, drei Targets im Spiel bekommen, aber der Rest muss halt zu Sanders gehen.
Ja.
Ja,
Ja,
und ja.
man muss wohl sagen, man darf nicht unterschätzen, wie so ein Regime seinen eigen gedrafteten Spieler sieht, ne? Also
Ja.
das ist wirklich ein Punkt, muss ich sagen, der halt, ich sag mal, nicht zuletzt bei Denzel Mims auch eine kranke Rolle gespielt hat. Jetzt aber auch bei Gainwell und so, da die probieren dann halt schon, die Spieler, die sie selbst gedraftet haben, dann irgendwie aufs Feld zu bringen. Natürlich hätte es
Ja.
auch was mit der Qualität des Spielers zu tun, gar keine Frage, ne? Das würde ich jetzt auch nicht in Abrede stellen, auch wenn ich Gainwell nicht mochte. Aber das ist schon wirklich ein Punkt. Naja, schauen wir mal,
Definitiv.
wo es hingeht. Also letztlich, wie gesagt, auch kein Spieler natürlich, für den ich irgendwas ausgebe. Tja, was macht man mit so einem Spieler? Den verkauft man doch am besten, oder würdest du ihn behalten? Wenn du ihn jetzt Gainwell hättest, würdest du ihn eher behalten, eher verkaufen, oder wie ist so deine
Also
Meinung?
ich glaube,
Glaubst du?
erstmal würde ich ihn behalten, weil ich glaube, er wird diese Receiving-Rolle wird er behalten. Und die, also er wird seine Touches weiter sehen. Und solange er sich nicht verletzt, kann der Wert eigentlich nicht nach unten gehen, glaube ich. Und das sage ich halt schon, er hat im Receiving Game tatsächlich die Qualität. Er ist auch für NFL-Verhältnisse ein guter Receiver aus dem Backfield. Und das finde ich erstmal attraktiv, weil wir halt viel PPR spielen und sowieso, du hast es ja vorhin mit der Weighted Opportunity gesagt, Targets sind einfach viel, viel mehr wert als Rushes. Und wenn er ein Nyheim Hines ist, der sogar noch ein bisschen mehr sieht oder noch stärker in dieser Rolle drin ist, dann hat er auf jeden Fall auch Long-Term Value. Von dem her sage ich schon, okay, ich sehe einfach nur, er scheint die Qualität zu haben und dann muss man halt mal gucken. Ich meine, der ist jetzt noch nicht. Was bekommst du für ihn? Du bekommst jetzt keinen First-Round-Pick.
Nein,
Und
auf
ich
gar keinen
glaube,
Fall.
ein Second-Rounder, ja, okay, den kriegst du, denke ich schon. Kann man natürlich jetzt schon für argumentieren, dass wenn der Second-Rounder ein früher wird, vielleicht, und du das schon siehst, dann, ja, dann wäre ich schon versucht, dann glaube ich, würde ich ihn verkaufen. Aber jetzt für einen random Second würde ich ihn erstmal behalten.
Ja, komm, ich finde auch, kommt ein bisschen darauf an, wo man ihn gedraftet hat, ne? Also klar, wenn du ihn jetzt irgendwo Mitte zweite Runde gedraftet hast, dann wirst du ihn nicht für den Second Rounder verkaufen. Das wird halt gar
Ja,
nicht, das ist
klar.
halt Quatsch, ne? So, aber wenn du ihn zum Beispiel in der dritten Runde bekommen hast und ihn jetzt für den Second Rounder wieder verkaufen kannst, würde ich es halt schon machen, ne? Also, ja, weil Gainwell, das muss man vielleicht auch sagen, hat halt nicht das Profil irgendwie, um ein Leadback oder ein Workhorse zu sein. Also meiner Meinung nach
Nee,
jedenfalls, aber
klar,
gut,
hat er
ne?
nicht, hat er
Ich
nicht. Also ja, ist nicht, ja, es wäre super unwahrscheinlich. Das ist nach wie vor super unwahrscheinlich. Aber das Ding ist einfach, ein McKissick und ein Hines waren letztes Jahr Abitus. Und so eine Rolle kann er einfach haben. Und wenn er einfach in der Offense spielt, so wie Austin Eckler die letzten Jahre immer halt war, wenn er diese Rolle haben kann, dann ist er schon, dann hat er seinen Wert. Und dann ist er auch mehr wert als ein Second Rounder irgendwann.
Klar, gut. Eckler ist natürlich nochmal eine andere
Ja
Hausnummer,
klar,
ne?
der ist jetzt dieses Jahr, muss man natürlich auch sagen, jetzt rastet er komplett aus, weil er jetzt auch noch im Rushing Game eingebunden ist und Goal-Line-Carries bekommt und so ein Ding, das hätte auch echt keiner kommen sehen. Aber, also, ja, wie gesagt, ich bin jetzt schon positiv überrascht von Kenny Gainwell.
Ja. Naja, Philly hat
Aber
ja
was mich
nicht.
hart ankotzt natürlich, weil ich habe da keine Shares und ich habe doch drei Sanders Shares gehabt, unter anderem einen Redraft und die tun richtig weh.
Ja, klar, das ist so. Aber man muss auch mal daneben liegen.
Ja, sicher, das ist so.
Ja, Philadelphia hat drei First-Round-Picks und ich sag mal, wenn es so läuft wie im Coles Backfield, dann ist Marlon Mack, Miles Sanders, Kenneth Gainwell, Naeem Hines und dann gucken wir mal, wer dann hochgedraftet wird nächstes Jahr.
Du meinst, dass die dann CJ Spiller holen?
CJ Spiller, holen ihn zurück aus dem Ruhestand. Ja, ob sie Isaiah Spiller oder Breece Hall holen. Schauen wir mal,
Wer weiß das
dass
schon?
wer
Mal sehen.
spannend bleibt.
Genau. Und der letzte Mann hier aus der ADP ist Pat
Muse.
Freiermuth. Tight End 2 und Overall eben 24. Ja, was sagst du denn zu ihm bisher?
Also, ich bin ganz ehrlich positiv überrascht fürs erste Jahr beim Thailand. Also, er hat Eric Ebron in Pittsburgh als ja, ersten Tight End verdrängt. Ja, verdrängt ist halt schon starke Worte hier. Aber nee, also er bekommt mehr Targets als Eric Ebron. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ja, er steht mehr auf dem Feld als Ebron. Und da, also die Rolle ist nicht groß, die er hat jetzt, aber größer als ich dachte.
Ja, also es ist echt cool zu sehen, finde ich schon. War ja, wir mochten ja Freiermuth vorher schon, aber es ist immer noch ein Rookie-Tight End und ja, einfach den Snapshare zu sehen und ich glaube, also ich finde irgendwie, ich kann das jetzt halt filmmäßig nicht beurteilen, ja, aber hat auch hier eine PFF-Grade von knapp 70, sieht gut aus und das ist einfach erstmal positiv. Natürlich, der wird nie. Man sieht schon jetzt 63% Inline-Snaps. Er wird immer ein Tight End sein, der halt auch viel Inline spielt. Und das ist natürlich für einen aus reiner Fantasy-Sicht nicht ganz so geil wie einer, der halt viel aus dem Slot oder teilweise sogar Wide spielt. Deswegen, Ceiling von Pitts hat er natürlich nicht. Das wusste auch jeder vorher. Aber er kann schon nach dem, was man jetzt bisher so sieht, finde ich, ein guter. Schon ein sehr, sehr, sehr guter Tight End für die NFL werden. Und dann wird er auch seine Fantasy-Relevanz bekommen. Ob der jetzt jemals wirklich ja, in diese Top 5 oder so dann irgendwie auf seiner Position kommen kann, das ist, finde ich, im Moment unmöglich zu sagen und muss man abwarten. Aber Start ist auf jeden Fall vielversprechend.
Ja, ich glaube, da haben wir wieder den Punkt, was passiert in Pittsburgh in der
Ja.
Offseason. Ne? Das heißt, ist Ebron weg? Welcher Quarterback wird da sein? Ist Juju weg? So, und wenn jetzt Juju weg sein sollte, Ebron weg sein sollte und ein vernünftiger Quarterback da sein sollte, dann wird er, glaube ich, schon seine Rolle spielen. Also das kann ich mir dann
Auf jeden
schon
Fall.
durchaus vorstellen. Und ich glaube, dann hat er schon das Zeug. Ich meine, natürlich nicht Kelce oder Waller-Niveau. Ich meine, das sind reine Receiver. Aber ein Kittle, ein Hockenson, die spielen auch recht oft in Inline. Und warum dann nicht, ne? Also,
Ja, du
das
brauchst
ist
halt
schon
irgendwie.
natürlich Ceiling, ne? Worüber ich
Ja,
jetzt hier rede.
sicher, sicher. Das ist ja, ich meine, das ist ja jetzt immer das Ceiling. Es ist
Ja.
auch für Pitts das Ceiling, auf das Niveau
Ja.
zu kommen. So, das ist, wird jetzt keiner sein, der Kelce übertrifft, sagen wir von der Produktion her. Aber du musst als Rookie erstmal, als Tight End erstmal so aufs Feld kommen. Ne? Das
Genau.
ist nicht selbstverständlich. Und dann auch solide aussehen.
Genau, und Ebron ist halt auch, ja, ist halt auch ein gestandener NFL-Spieler, ne? Also,
Ja,
der hat schon
absolut.
durchaus ein vernünftiges Resümee für einen Tight End.
Ja. Der war ja brutal hochgedraftet damals auch, gell?
Ja, auch ein Erstrunden-Pick. Ich
Ja,
weiß gar
ja.
nicht. Ja.
Ich weiß jetzt nicht
Pick
mehr, ich
10
weiß
oder
auch den
so.
Pick nicht mehr,
Ja,
aber
Pick
ja, um den
10.
Dreh rum,
Ja.
genau. Ich glaube, er hat an den Top 10 auf jeden Fall gekratzt, wenn er nicht
Von
sogar drin war.
den Lions.
Genau, aber ja, soweit zu Freiermuth. Und dann haben wir noch irgendwie Honorable Mentions, sag ich mal, die man noch irgendwo dazu nennen kann oder sollte. Vielleicht fange ich hier mal mit Elijah Mitchell an. Niners Back, der ja sich eben dann zum Start der Saison überraschend die Nummer 2 Rolle hinter Mostert gesichert hat. Das hat dann genau 2 Snaps gedauert, dann war er der Nummer 1 Back bei den Niners, da Mostert mal wieder sich leider verletzt hat. Und dann sah er gegen die Lions, jetzt sage ich mal, nicht überragend aus oder so. Ich glaube schon, dass er Schwierigkeiten hat, dann oft die Line zu lesen, wo sind die Löcher und so. Der hat genau die gleichen Probleme und vielleicht natürlich schon aufgrund der Erfahrung nochmal ein bisschen größere Probleme als Najee, was du vorhin angesprochen hattest. Aber er hat halt seine Explosivität sofort gezeigt, hat einen, ich glaube, irgendwie zwischen 30 und 40 Yards einen Touchdown reingelaufen. Und dieser Breakaway-Speed, den hat man einfach gesehen, dass er den hat. Und ja, cool. Wir haben es ja vorher wirklich gesagt, er war einer dieser Late-Round-Shots, die man auf jeden Fall nehmen sollte. Und ich hatte, glaube ich, 4 Shares von ihm. Dann auch 2 gleich mal für einen Second-Rounder wieder verkauft. 2 habe ich noch. Und da kann auf jeden Fall noch was kommen die nächsten Wochen. Und dann, wenn man einen Second-Rounder wieder bekommen kann für ihn oder einen Swap, du legst Mitchell auf einen Second-Rounder drauf und bekommst einen First zurück oder so, dann kann da auf jeden Fall noch was gehen. War, glaube ich, ein guter Pick, den zu holen.
Ja, alles weghauen. Weil sowas, wenn solche Leute Opportunity bekommen, sofort alles, wird alles sofort verkauft. Das ist halt, ja, es klingt immer, aber es ist halt unwahrscheinlich, dass der eine konstante Rolle hat. Und ich sag mal, wenn du einen Second-Round-Pick für ihn bekommst, sofort. Also ich hatte nur einen Share, da habe ich einen Second- und Third-Round-Pick für bekommen und sofort weg.
Ja.
Ja, genau, dann würde ich noch weitermachen mit Chuba Hubbard. Ja, der hatte jetzt seine 5 Minuten Fame. genau, wer ihn hatte oder wer ihn hat, hätte ihn vor dem letzten Spiel schon verkaufen sollen. Da war wahrscheinlich der beste Verkaufspunkt. Ansonsten, jetzt im Moment kann man ihn wahrscheinlich nicht verkaufen, dafür hat er zu wenig Punkte gemacht und CMCs Rückkehr steht vor der Tür. Ja, wieder zurück ins zweite Glied. Ich selber habe auch probiert, ihn zu verkaufen, aber ich sag mal, der Preis, den man da erzielen konnte, da war auch kein CMC-Owner verzweifelt genug und ja, dafür habe ich ihn dann auch erstmal behalten. Ist leider so. Ja. Manchmal wirst du Spieler nicht los. Ja.
Absolut.
Genau. Ja.
Die Gelegenheit bietet sich ja vielleicht nochmal. Dann sage ich vielleicht mal, ich hoffe es auch nicht, aber man muss es ja realistisch betrachten. Ich würde dann vielleicht einmal kurz was zu Davis Mills sagen. Hat er jetzt schon 3 Starts für Houston, 2 glaube ich, 2 Starts und einmal ist er eben Mitte des Spiels für Tyrod Taylor reingekommen. Ja, ist halt wirklich ein Rookie-Quarterback, der in furchtbaren Umständen spielen muss. Also wirklich die übelsten halt der NFL. Nochmal schlimmer als bei den Jets. Du hast Brandon Cooks und sonst halt nix. Und ja, so sieht er halt auch aus. Also er war sowieso ein Projekt, sage ich mal, dass der jetzt irgendwas in der NFL wird, ist super unwahrscheinlich. Ja, einfach, ich glaube, wenn man ihn hat, ich würde ihn jetzt erstmal halten und einfach gucken, ob der irgendwann mal vielleicht einen Stretch mit leichteren Gegnern auch bekommt, dass er da vielleicht mal ein bisschen nach was aussieht und dann kann man schauen, ob man für den einen Second Rounder bekommt, aber ansonsten ist das schwierig.
Ja, ist für mich schwierig vorstellbar, dass man noch irgendwann für den Second Rounder bekommt. Also, ja, da war das Fenster auch eine Zeit lang da, aber auch nicht so richtig. Also, boah, ich habe auch probiert, ich habe auch probiert, ihn zu verkaufen und es war halt echt übelst schwer. Wie du sagst, ist wahrscheinlich ein Career Backup letztlich, ne? Und ich glaube, den wird man nie verkaufen können. Und ich meine, das Gute war, man hat es jetzt gesehen und man wartet jetzt ab, solange er in Houston jetzt noch startet, guckt man sich das Ganze an, guckt, ob man ihn vielleicht, findet man irgendwo mal einen Owner, der einen Quarterback braucht oder man ihn irgendwo in einen Deal mit reinpacken kann. Und man guckt sich das Ganze an und wenn das dann am Ende des Jahres nichts ist, dann kann man ihn wahrscheinlich dann auch droppen. Ist hart, aber ist leider so.
Sehe ich genauso. Es ist ein Upside-Play. Wenn du so einen Quarterback nimmst, der kommt aufs Feld und sieht plötzlich gut aus, dann kriegst du richtig was für ihn. Wenn er halt scheiße aussieht, so wie man es erwarten konnte, dann ist halt dein Third-Rounder, den du investiert hast, weg. Und dann ist das halt so. Aber die Upside ist die war da. Genau. Wie sieht's aus? Hast du hier noch jemanden auf dem Zettel stehen?
Ramondre Stevenson kann man sicherlich nochmal erwähnen. Der hatte auch kurzzeitig seine Möglichkeit, ist jetzt im Doghaus. Schauen wir mal, ne? Also ich denke mal, da wird.
Mal zu mir abgeschoben noch. Du Penner.
ich hab noch genug Shares. Also wenn du einen brauchst. Ja, wie gesagt, man kann höchstens darauf hoffen, dass sich in New England noch der ein oder andere Running Back verletzt. Also ich glaube, wenn Brandon Bolden sich jetzt noch verletzt, dann dürfte er vielleicht nochmal aufs Feld kommen. Schauen wir mal. Also zumal ja wirklich keiner der Backs außer Bolden bisher, aber Bolden hat auch gefumbled, glaube ich. Ne? Also ich glaube, da hat jetzt jeder schon seinen Fumble auf dem Konto. Und also mal schauen. Dadurch, dass keiner überzeugt, könnte es sein, dass er nochmal vielleicht irgendwann eine Chance dieses Jahr bekommt. Bin gespannt.
Ja, es ist eine Frechheit. Brandon Bolden, ich habe ihn überall geclaimed jetzt, weil ich halt den scheiß Receiving Back in New England haben will. Aber es ist Wahnsinn, dass der Typ jetzt hier so viele, dass der diese Rolle bekommt und halt nicht Ramondre. Komm, da hast du doch viel mehr Upside. Selbst J.J. Taylor, gib doch dem den Ball und nicht Brandon Bolden. Aber gut, ich bin nicht Bill Belichick. Der Mann hat ein paar mehr Super Bowls geholt als ich. Also, wird er schon recht haben mit dem, was er da tut.
Ja, fair. Nö, nee, ansonsten Nico Collins verletzt Schulter, aber der dürfte vielleicht demnächst wiederkommen. Kann man gespannt sein. Also wenn Tyrod Taylor dann auch irgendwann wieder auf dem Feld steht, ich denke, dann wird man da nochmal ein bisschen Einblick bekommen. Finde ich ganz spannend noch. Und ansonsten Tommy Tramp.
Sah auch so schlecht nicht aus, finde ich.
Nee, genau. Nee, absolut nicht. Er wird halt auch, aber wir wollen halt sehen, was halt, also wie das Talent ist. Ne? Wir werden von dem keine vernünftige Produktion bekommen, aber mal sehen, ob er Ansätze zeigen kann, ob es halt spannend wird. Ansonsten habe ich noch Tommy Tremble. Wie gesagt, der hat auch jetzt die Opportunity in Carolina, beziehungsweise die Möglichkeit, sich da als Starter zu etablieren. Und also nachdem Dan Arnold weggetradet wurde. Arnold wurde noch nicht weggetradet. Genau, und muss man sich mal anschauen, aber ist auf jeden Fall ein Stash in tiefen Ligen.
Ja, auf jeden Fall. Dann kann man Demetric Felton vielleicht noch kurz nennen. Ich beiß mir richtig in den Arsch, dass ich ihn nicht nach Woche 2 verkaufen konnte, als er da seinen geilen Touchdown gegen Houston hatte. Das ist wirklich, wenn ihr den noch losbringt, also die Opportunity wird natürlich nicht mehr besser als jetzt, wo Jarvis Landry weg ist und jetzt ist OBJ zurück, der sieht Targets und so. Aber trotzdem, Demetric Felton ist einfach, ich bin da raus, ich glaube nicht, dass er die Athletik hatte, um wirklich diese Rolle halt langfristig da in der NFL produktiv auszufüllen. Wenn jemand da was hergeben will für den, dann verkaufe ich den Herrn sehr gerne.
Spannend fand ich jetzt noch, bin ich jetzt hier gerade noch drüber gestolpert, Anthony Schwartz, der hat am Anfang der Saison halt tatsächlich Opportunity gesehen und ist dann in der Versenkung verschwunden. Meinst du, den sehen wir nochmal oder ist das vorbei?
Ja, hat halt diese OBJ-Rolle da oder halt ein bisschen in der Offense die Rolle gespielt, die jetzt, glaube ich, OBJ halt wieder dominiert. Und ist es vorbei? Weiß ich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es vorbei ist. Aber ich würde von dem dieses Jahr gar nichts erwarten. Das ist aber jemand, den würde ich im Zweifel schon stashen, der ist erst 21 Jahre alt. Finde ich nicht. Den begrabe ich noch nicht.
Ja, vielleicht Dwayne Eskridge, der ist nur verletzt.
Concussion, glaube ich, oder?
Er hatte noch irgendwas, keine Ahnung.
Jetzt macht halt Freddie Swain die Sachen, die er halt gemacht hätte.
Genau, und ich glaube, noch nicht mal viel schlechter. Das ist halt dann das Problem, wenn du einen Second-Round-Pick verbrennst. Ne? Das ist leider, als Seahawks-Fan bin ich da halt auch noch immer sauer drüber, dass sie den genommen haben.
Ey, Alter, ihr habt immerhin, also ich würde ihn sofort gegen unseren Second-Rounder tauschen. Das war dieser Guard, Brooks. Banks, Aaron Banks, so heißt er.
Aus Notre Dame.
Alter. Der ist halt fit und inaktiv.
Okay, ja, das ist ja auch super.
Das ist ein healthy Scratch, weil er es halt nicht packt. Als Interior O-Liner Second-Round-Pick. Das ist wirklich... Ja. Da war Asante Samuel, der obvious Pick, den hat jeder erwartet, dass der jetzt kommt. Und dann traden sie 3 Spots runter und nehmen dann diesen Aaron Banks, der jetzt nicht die Qualität hat, um ein Backup zu sein.
Ja, das
ist hart.
Wir hätten... Creed Humphrey haben können, der jetzt bei den Chiefs startet als Center. Da bin ich auch, glaube ich, ne? Jetzt sage ich, hoffentlich jetzt sage ich nichts Falsches, müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, dass er da startet. Und ja, auch da, ja, da fällt einem
Das
nichts
tut
zu
weh.
ein.
Das tut
Beziehungsweise
wirklich weh.
Terrace Marshall war halt auch in der Range und den hätte ich halt
Ja, ja.
schon zehnmal lieber
Verfeiert.
gesehen.
Ja. Gut, so ist das. Dann sind wir jetzt doch durch. Das ist doch wieder deutlich länger geworden, als wir natürlich irgendwie vorhatten. Ja.
Na
Aber
klar.
diesmal haben wir immerhin niemanden überrascht damit, der als Gast dabei war und nicht wusste, dass wir hier so lange Folgen machen. Von dem her alles cool. Und wir waren ja auch früh dran mit der Aufnahme, dann passt das auch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht zum Zuhören. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Davor folgt ihr uns, falls ihr das noch nicht tut, bitte auf Twitter @DynastyFlow mit PH, @Phil81190 und @49erFlow. Und
Genau.
Discord, dem könnt ihr gerne joinen. Wir haben immer wieder noch, kommen immer wieder irgendwie Leute ran. Ich denke, jetzt mittlerweile ist wahrscheinlich eh schon jeder drin, aber es kommen immer wieder neue dazu. Da freue ich mich immer drüber. Und ja. Ansonsten könnt ihr uns noch unterstützen bei PayPal, paypal.me/dynastyflow, wenn ihr möchtet. Und ja, ich glaube, das war's dann auch mit der Werbung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und im Discord auch, also bei den Nachtspielen sind auch immer ein paar Leute aktiv,
Ja.
inklusive mir.
Ja.
Und ja, wer Bock hat, damit zu diskutieren oder dummes Zeug zu schreiben, kann auch gerne dazukommen. Morgen natürlich starten wir mit dem absoluten Kracher des Spieltags.
Alter, ja, das wird aber echt ein Kracher, ey.
Seahawks gegen Rams. Und
Geil.
da werde ich auf jeden Fall dabei sein.
Nice, nice, nice. Gut, wunderbar. Dann danke ich dir an der Stelle. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, bis dahin. Viel Spaß morgen beim Thursday Night Game. Viel Spaß am Wochenende bei den Spielen. Und ja, viel Erfolg weiterhin in den Ligen.
Jawohl, haut rein. Ciao.
Ciao, ciao.